Wer redet, ist nicht tot.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Wissenschaft, worin Florian Freistetter und Holger Klein über Neuigkeiten aus der Welt der Wissenschaft plaudern. Hallo Florian.
Hallo Holger.
Was gibt's Neues im Universum?
Ach, im Universum gibt es ja viel Neues. Es gibt vor allem, ich weiß nicht, was du jetzt ein bisschen eine konkrete Nachricht
haben. Nee, ich habe diesen, dann hätte ich gesagt, ich habe gelesen, das habe ich aber nicht. Ich habe tatsächlich keine Nachrichten aus dem Universum gefunden. Es ist sowieso gerade auch voll schwer, irgendwie was Interessantes zu finden, was nicht mit diesem scheiß Coronavirus zu tun hat. Das ist irgendwie sämtliche Wissenschaftsmeldungen, auch Corona, egal wo, das nervt.
Ja, das, ich meine, es nervt, weil gut, es ist verständlich, dass es so ja, ist, weil nervt. Das natürlich irgendwie gerade relevant ist. Aber tatsächlich, ich meine, es ist alles andere gerät ein bisschen in den Hintergrund. Ich probiere das auch ein bisschen zu korrigieren. Also wenn ich allein kann es jetzt nicht korrigieren, aber ich habe mal mit Merkel und von der Leyen und alles gesprochen. Das wird jetzt anders, haben sie gesagt.
Ja, mit denen telefonieren wir beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk ja jeden Morgen. Also wir kriegen ja jeden Morgen
die Anweisungen, genau.
Und gelegentlich, also einmal im Monat, am ersten Dienstag im Monat, da dürfen wir dann auch mal sagen, wie wir es gerne hätten und Rückmeldungen geben. Und da haben wir auch gesagt, vielleicht ein bisschen weniger über Corona berichten müssen. Haben sie aber gesagt, nee, geht nicht.
Tja, so ist es. Tatsächlich habe ich jetzt irgendwie, meinen Instagram-Account, wo ich letztes Jahr dieses Astronomie in 365 Tagen gemacht habe, den habe ich jetzt wieder reaktiviert. Und zwar jetzt, ich kann jetzt nicht mehr jeden Tag was zeichnen, das kriege ich zeitlich nicht hin. Aber ich habe meine Serie heißt, was sonst noch so passiert. Und da gibt es halt jeden Tag einfach eine kurze Geschichte, wo die Wissenschaft was herausgefunden hat, was cool ist und nichts mit Corona zu tun hat.
Und was wäre das zum Beispiel heute dann oder gewesen?
Oh Gott, was habe ich denn heute? Ich habe die schon gestern gemacht. Was habe ich denn heute reingetan? Heute habe ich geschrieben, am Südpol gab es vor 90 Millionen Jahren einen Regenwald und durchschnittliche Temperaturen von 12 Grad. Die fossilen Reste des Waldes hat man durch Bohrungen in der westlichen Antarktis kürzlich entdeckt. Und dann gibt es, wer dann mehr wissen will über diese Meldungen, dann gibt es dann immer in meiner Instagram-Bio einen Link, wo man dann zu den Papers und Pressemitteilungen, was auch immer dann noch an weiterführenden Infos so ist. Gestern zum Beispiel, auch eine schöne Meldung, die ich gefunden habe, in den Seen des Ruhrgebiets hat man deutlich mehr Parasiten entdeckt als bisher gedacht, 36 Arten von Saugwürmern. Und das ist eine gute Nachricht, behaupten zumindest die Leute, die es rausgefunden haben. Denn je mehr Parasiten, desto größer die Artenvielfalt und desto besser die Wasserqualität. Mhm. Ja, also es wird auch weiter geforscht. Moment,
nochmal, aber sind Saugwürmer denn was man im Wasser haben will? Also ich habe jetzt gerade so, weißt du, wie diese Penisfisch, weißt du?
Sowas ist das nicht. Okay, das sind wirklich mikroskopisch kleine Viecher, die, glaube ich, irgendwelche Schnecken befallen oder so. Aber halt, damit die Saugwürmer existieren können in der Zahl und in der Menge an Arten, braucht es halt genug andere Tiere, die befallen können. Und diese anderen Tiere braucht es wieder, das ist quasi die Grundlage wieder für andere Tiere als Nahrung. Das heißt, diese Zahl der Mikroparasiten, die entdeckt worden sind, sind quasi ein Hinweis dafür, dass da eine hohe Biodiversität ist und eine entsprechend gute Wasserqualität.
Ah, cool. Aber das hat jetzt überhaupt nichts mit dem Weltall zu tun, außer dass der Planet zufälligerweise auch im Weltall wohnt.
Ja, also ich meine, es gibt schon auch wie diese Weltallmeldungen. Ich habe gerade meinen Instagram-Account offen. Also hier vorgestern, die Milchstraße wurde vermessen und zwar jetzt mal komplett. Also wir können ja den sichtbaren Teil der Milchstraße sehen. Und wissen, dass das eine Scheibe ist, ungefähr 150.000 Lichtjahre im Durchmesser, wo die ganzen Sterne drin sind. Aber wir wissen auch, dass diese ganze sichtbare Scheibe in eine viel größere Wolke aus dunkler Materie eingebettet ist, so wie alle Galaxien. Also das sind quasi winzige, helle Flecken in großen dunkler Materiewolken, Galaxien. Mhm. Und jetzt hat man es geschafft, mal eine vernünftige Abschätzung für diese Größe der dunklen Materiewolke zu machen.
In Abschätzung,
der
wir drin ich wollte gerade sagen, vermessen, dann
weil sieht man. Ja, man kann nicht, das, die Details, wie gesagt, muss man dann sich wieder aus den, hat man irgendwie Objekte beobachtet, diese Kugelsteinhaufen und geguckt, wie die sich bewegen und gasen. Also das ist ein bisschen komplex, aber 2 Millionen Lichtjahre ungefähr ist. Also deutlich größer natürlich als die sichtbare Scheibe, aber wir hocken quasi.
Wie groß war die sichtbare?
150.000 Lichtjahre. Okay. Und 2 Millionen Lichtjahre ist quasi der dunkle Materieblob, in dem wir drin hocken. Ja, und solche Meldungen habe ich halt dann irgendwie jeden Tag halt dann in meinem Instagram-Account, damit man auch mal ein bisschen was anderes mitkriegt als von Corona, obwohl die Wissenschaft, ich meine, ich habe tatsächlich in meinem Blog ein paar Artikel geschrieben, jetzt nicht über Corona, weil es gibt genug, die sich zu Wort melden und keine Ahnung haben, und ich bin halt Astronom und kein Virologe, also ich muss da nicht auch noch mitmachen und Dinge erklären und irgendwelche Exponentialfits plotten und alles irgendwie so ein Quatsch, wo dann irgendwie, ich habe noch nie so viele Leute gesehen, die dann irgendwie Excel ausgepackt haben und irgendwas reingefittet haben. Und,
oh geil, ich kann mit Excel umgehen, ich mach mal was, ja, furchtbar.
Ja, genau. Aber
und das sieht halt, das Tragische dabei finde ich ja, das sieht dann halt auch immer gleich so fundiert aus.
Ja.
Dabei sind das halt auch nur irgendwelche Bleppos, die mit Excel umgehen können und vielleicht in Mathe besser aufgepasst haben als ich. Und ich finde das ein bisschen arg fahrlässig tatsächlich, was da passiert.
Ich habe letztens auf Twitter irgendwo mitverfolgt in so einer Diskussion auf dem Preprint-Server, wo halt die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ihre Artikel veröffentlichen können, bevor sie begutachtet werden offiziell. Und oder wo man halt was reinstellt, was halt jetzt nicht unbedingt begutachtet werden muss, einfach nur eine Idee, die man hat, dass sie öffentlich diskutiert wird oder halt öffentlich mal bekannt ist, falls man eine Priorität für irgendwas haben will und so. Und da haben jetzt tatsächlich einen Schwung theoretische Physikerinnen und Physiker so irgendwie ihre irgendwelche Corona-Ausbreitungsmodelle mit theoretischen Teilchenphysik Mathematik verknüpft und irgendwie hier, wie man das Axionfeld verwenden kann, um hier über das Corona, so wirklich, also wo die gesagt haben, ja, ihr habt zu viel Zeit im Homeoffice, glaube ich. Macht mal ein bisschen locker.
Genau. Geh mal spazieren, mach mal Twitter aus, komm. Ja.
Aber tatsächlich, wie gesagt, also ich habe schon natürlich auch das Thema aufgegriffen, halt in dem Fall da, wo es entweder, also ich habe ein bisschen was geschrieben, weil mich das privat interessiert hat, die Mathematik und Modellierung, also diese ganzen Kurven, die du überall siehst, also die Kurven, die wir flatten sollen, ja alle, und die ganzen Kurven, wo man sieht, wie sie diese ganzen Einschränkungsmaßnahmen auswirken, ja, also Schulen schließen, Abstand halten, Kontakte reduzieren, das macht man ja, um einen Effekt zu kriegen, und die Frage ist, woher weiß man denn, wie kann man das vorhersagen? Und ich in der Astronomie mache ja auch Computersimulationen, Modelle, das war mein Fachgebiet, halt mit Planeten. Und mich hat interessiert, wie macht man das in der Viren- und Epidemieforschung? Was haben die für Modelle? Mhm. Und das habe ich halt ein bisschen recherchiert und was aufgeschrieben. Und tatsächlich, was ich dann interessant fand, ist halt, was in der Wissenschaft passiert, die nichts mit Virologie zu tun hat, aber halt trotzdem betroffen ist. Man, es sind ja alle betroffen.
Ja,
ja, also es wird ganz viel geschlossen. Ja, also das Event Horizon Teleskop. Wir haben ja sicherlich über das erste Bild des Schwarzen Loches geredet letztes Jahr, als es passiert ist.
Stimmt,
ziemlich genau vor einem Jahr. Und da hätte eigentlich die Daten, die da gesammelt wurden, um dieses Bild zu machen, das 2019 veröffentlicht worden ist, die sind eben schon in der 2017, 2018 gesammelt worden. Mhm. Weil man mit diesem Verbund an Radioteleskopen halt, kann man quasi nur eine kurze Saison lang beobachten, weil die müssen alle gleichzeitig aktiv sein. Es muss überall gleichzeitig das Wetter passen. Dann muss das Objekt, das man beobachtet, auch für alle gleichzeitig am Himmel zu sehen sein.
Das heißt, das alle müssen immer gleichzeitig die ganze Zeit vor ihrem Rechner sitzen und einer sagt dann so, jetzt ist überall gleich, jetzt.
Und dann nicht alle ganz the so.
Big Red Button.
Die drücken dann alle irgendwie Play und Record gleichzeitig, genau. Und dann...
Da hatten wir mal ein sehr schönes Spiel im Radio früher, das hieß Heinz. Da hatten wir eine CD designt, da waren irgendwie, ich weiß nicht, 15, 18 Songs drauf, die auch mehr oder weniger regelmäßig im Radio gelaufen sind. Die konntest du dir kommen lassen und hast dann dich am Spiel beteiligt. Und dann haben wir zwei Besitzer dieser CD angerufen. Die mussten beide die CD einlegen in ihren CD-Player, beide gleichzeitig auf Play drücken. Und wenn sie beide den gleichen Song hatten, hatten sie halt gewonnen, dann waren sie Heinz. Und wer verloren hatte, war Horst.
Ja,
so ein sehr, sehr schönes Spiel, sehr viel Spaß gemacht.
Ja. Dafür gehen meine Gebühren drauf.
Ja, genau.
Nein, ich zahle eh nicht mehr, bin ja schon im Ausland. Aber
ja, gut, will man da eigentlich immer noch sein? Du hast letztens gesagt, es ist eigentlich in Österreich, fühlt sich gerade besser an zu sein als in Deutschland. Ist das jetzt so, nach dem, was wir über Ischgl wissen, eigentlich immer noch so?
Jein, also ich wohne ja nicht in Tirol, also Tirol ist vielleicht jetzt irgendwie, obwohl es denen, glaube ich, auch schon besser geht mittlerweile. Ich glaube, die haben schon wieder ein paar Quarantänen aufgehoben. Mhm. Aber man, natürlich, das lief jetzt vor kurzem, das hatte ich Montag, glaube ich, im Fernsehen gesehen, halt so ein Bericht über Ischgl. Und das ist halt tatsächlich, also da ist wirklich, das dürfte diese ganze, die leben ja wirklich ausschließlich vom Tourismus dort. Mhm. Und da diese ganzen Skiorte dürften von so einer Art, ich weiß es nicht, dass die verklagt werden, aber das dürften wirklich so, ja, nicht unbedingt demokratische Strukturen sein, die dort bestimmen, was passiert und wer wann zu arbeiten hat und wenn der Bürgermeister irgendwie...
Ich glaube, ich habe das auch gesehen, das war, irgendwo so, es gibt eigentlich nur drei Familien, denen gehört da alles und die geben auch den Ton an oder so ähnlich, ne?
Ja, so ungefähr, aber halt auch wirklich, das halt, wenn der Bürgermeister, da ging es darum, dass halt diese, ich glaube, diese ganze Seilbahngesellschaft, das ist irgendwie so eine Aktiengesellschaft, die halt den Ort, den Leuten irgendwie gehört und die werden aber nie irgendwelche Sachen ausgeschüttet, sondern es wird alles wieder investiert ins Skigebiet und irgendwie ein Bürgermeister hat mal gesagt, er möchte das jetzt irgendwie ausschütten und woraufhin er dann gleich abgesetzt worden ist und dann kam ein anderer Bürgermeister, der gesagt hat, ja, das tun wir jetzt weiter investieren. Also das dürfte da irgendwie, ja, da merkt man halt, ja, man sieht halt, was der Markt so regelt, wenn er was regelt. Also er regelt schon Dinge, aber halt vielleicht nicht unbedingt so, wie man sich gerne haben möchte als Menschen. Mhm. Nee, aber ansonsten, ja, komme ich, ich fühle mich jetzt in Österreich jetzt halbwegs, ich habe das Gefühl, dass die, zumindest in dem Fall, die politisch Verantwortlichen doch ganz gut auf das wissenschaftlich Angebrachte hören. Also da habe ich das Gefühl, dass die, okay. Das Problem ist, dass ein paar Leute, aber zu Recht, auch Journalisten, Journalistinnen sich sagen, okay, man kann, sollte jetzt nicht alles so, dieser nationale Schulterschluss und so weiter ist eh gut, aber das heißt nicht, dass man jetzt irgendwie alles jetzt kritiklos betrachten muss, was die Regierung so treibt. Also man sollte quasi die kritische Distanz und Betrachtung jetzt nicht ganz abschaffen, weil trotz allem passiert da Quatsch, vor allem wie halt in die ÖVP in Österreich diese ganze Krise halt für eigene Parteiwerbung nutzt. Das ist etwas, was nicht unbedingt optimal ist. Aber ansonsten weiß ich nicht, ich habe jetzt die Situation in Deutschland auch nicht so dramatisch im Detail verfolgt. Ja, mittlerweile habt ihr auch ein paar Sachen gemacht, die ihr damals bei der letzten Aufnahme noch nicht gemacht habt. Da war ja noch gar nichts im Wesentlichen. Ja, aber ich meine, ich sehe zumindest jetzt hier, ich glaube, wir haben jetzt mittlerweile eine Verdopplungsrate, die irgendwie bei 14 Tagen liegt oder so. Also was schon, zumindest in fast allen Bundesländern, ich glaube, Wien ist noch ein bisschen drunter, aber das ist eigentlich schon ganz gut. Also und sie sinkt auch weiter. Also wir sind da eigentlich schon auf einem guten Weg, glaube ich, aber weiß man nicht. Wir waren eigentlich bei den schwarzen Löchern, genau. Also man kann diese Radiobilder des schwarzen Lochs, das kann man halt die Daten nur in der kurzen Saison, die so von Ende März bis Anfang April quasi läuft, da kann man die machen. Und wenn das da aus einem Grund nicht klappt, dann kann man sie eben nicht machen. Und es haben ja alle, wir haben jetzt ein Bild von dem schwarzen Loch bekommen und man will natürlich mehr haben. Ja, also man wollte zum Beispiel auch ein Video machen, also wirklich halt irgendwie schon ein bisschen bewegt Bild quasi hinkriegen, wenn man mehrere Zeitpunkte hat von diesem einen schwarzen Loch. Wir wollten auch das schwarze Loch in unserer eigenen Milchstraße beobachten. Die Saison 2019 ist ausgefallen, aus ganz absurden Grund, weil eines der wichtigsten Bodenstationen, also wichtigsten Radioteleskope steht in Mexiko und das stand anscheinend in der Gegend, die so von Bandenkriminalität irgendwie geplagt wurde 2019, dass die Leute gesagt haben, Entschuldigung, wir sperren das, ihr könnt da nicht hinfahren. Die Straße da durch die Wüste, wo das Teleskop steht, die ist nicht sicher. Da werden ständig Leute entführt, Leute überfallen und das ging nicht. Das heißt, jetzt mittlerweile geht's wieder, aber damals, letztes Jahr ging's nicht. Das heißt, da musste man das ausfallen lassen. Und jetzt die Saison, die fällt jetzt wieder aus, weil die Teleskope nicht genug Leute da sind, die Teleskope zu bedienen. Das heißt, wir haben jetzt wieder eine Saison, die weg ist. Und es gibt halt jetzt kein neues Bild vom schwarzen Loch. Und es gibt halt ganz, ganz viele Disziplinen, die halt da betroffen sind. Ich habe auch in einem Blogartikel ein bisschen zusammengefasst, also ganze Raumfahrt und so weiter, Raummissionen werden verschoben und der LHC wird erst irgendwie wieder später, der Teilchenbeschleuniger später gestartet, das Gravitationswellenobservatorium und so weiter. Und was ich überraschend fand, waren zwei Dinge, dass nämlich die Meteorologie durch die Krise, Corona-Krise, große Probleme kriegt, die Seismologie es aber ursuper findet.
Hä?
Die Meteorologie hat Probleme, weil so wenig Flugzeuge fliegen. Und die kriegt halt ganz viele Daten von Flugzeugen. Die ganzen Verkehrsflugzeugen, so, oh Gott, ja, die haben alle Datensammelgeräte mit dran. Und die fliegen natürlich, da kriegst du natürlich ein wunderbares 3D-Bild von der Atmosphäre mit Daten, weil die
das in allen Höhen, in allen Gegenden fliegen. Genau, das ist ein bisschen so wie bei Google Maps, wenn du dich damit irgendwie in einer dünn besiedelten Gegend navigieren lässt und nur zwei Autos, die auch Google Maps anhaben, irgendwie 3 Kilometer vor dir, aus irgendwelchen Gründen langsam fahren oder abbremsen, wird dir das als Stau angezeigt.
Ja.
Also hast du sofort so einen roten Streifen auf deiner Karte und denkst, was, wieso ist denn hier in der Pampa Stau? Und stellst dir, ist gar kein Stau, ist halt nur ein Rübentrecker, wo noch zwei andere hinterherhängen oder sowas. Das ist echt super.
Ja. Genau, also das jetzt haben halt die Meteorologen gesagt, ja, wir haben halt irgendwie, die Vorhersagen wären halt tendenziell schlechter, weil wir halt uns viele Daten wegfallen, die wir halt brauchen dafür.
Aber die Seismologen, weil die Flugzeuge nicht mehr landen und Bumm machen dabei oder warum?
Nee, die Seismologen, weil tatsächlich halt, es ist halt viel weniger Verkehr draußen. Es ist viel weniger, es fahren keine viel weniger LKWs, es fahren viel weniger Autos rum, du hast viel weniger schwere Industrie, die stattfindet.
Der Planet vibriert weniger, meinst du?
Ganz genau, weil normalerweise hast du quasi immer so ein seismologisches Grundrauschen durch die menschliche Aktivität. Ja. Ich meine, das spüren wir nicht im Alltag, außer du hast wirklich gerade irgendwie eine Baustelle, wo sie irgendwelche Fundamente reinkloppen oder sonst irgendwas, ja. Aber normalerweise spürst du das nicht. Aber mit den Messgeräten der Seismologie merkst du das natürlich. Das heißt, du kannst halt beim gewissen, alles, was in dem Rauschen verschwindet, kannst du nicht messen. Und jetzt, sie haben gemeint, jetzt haben wir so eine Situation, die so über die, vielleicht an einem Wochenende oder an irgendwelchen Weihnachtsferien stattfindet, wenn die Leute halt wirklich zu Hause bleiben. Mhm. Die haben wir jetzt quasi ganz, über die ganze Zeit hinweg. Und ein Seismologe hat das gesagt, also das, was sie jetzt hier an der Erdoberfläche messen, entspricht dem, was sie sonst nur in einem 100 Meter tiefen Bohrloch messen können an Genauigkeit. Krass. Und für die ist das eine gute Chance, weil die können jetzt halt wirklich von der Oberfläche wesentlich genauer messen und halt wirklich diese ganzen kleinen Schwingungen der Erde, die natürlichen Schwingungen der Erde messen, die sie sonst halt nicht so leicht messen können. Und für die ist, gut, die werden die Corona-Krise auch doof finden, ganz allgemein, aber zumindest die haben jetzt zumindest etwas Positives, was sie aus dieser Krise mit rausnehmen können.
Ist ja klasse.
Ja, also das habe ich.
Du hast gerade so schön viele Überleitungen zu einem meiner Themen, merke ich schon.
Bitte.
Was man zu Hause machen könnte. Und es gibt ja auch Leute, die die Schwingungen der Erde auch einfach so wahrnehmen.
Hm? Ach so, ja.
Ja, das sind die, die sehr viel LSD genommen haben. Und kanadische Wissenschaftler haben jetzt mal geguckt, was eigentlich passiert, wenn man zu viel LSD nimmt. Haben jetzt keine Menschenversuche gemacht, was ich lustig gefunden hätte. Aber immerhin 3 Fallbeispiele gesammelt von Leuten, die LSD überdosiert haben, aus welchen Gründen auch immer. Die eine war eine Jugendliche, die eine bipolare Störung hatte. Die war danach weg. Okay. Dann gab es eine Frau, die hat sich überdosiert, als sie schwanger war. Dann haben sie nach der Geburt geguckt, oh Gott, was hat das mit dem Kind gemacht? Nischt. Ja, im Erwachsenenalter haben sie nochmal nachgeguckt, also als das Kind erwachsen war, immer noch nichts, also keine psychischen, keine physischen Auffälligkeiten. Und die krasseste Geschichte ist, ich lese das einfach vor, eine 46-jährige Frau, die wegen chronischer Beinschmerzen seit 10 Jahren eine Morphiumabhängigkeit entwickelt hatte, schnupfte versehentlich 55 Milligramm reines LSD in Pulverform, das sie eigentlich für Kokain gehalten hatte. Das sind auf mehreren Ebenen kommen da Fragen in meinen Kopf. So, wo kriegt man das LSD? Warum? Also ja, dies entsprach dem 550-fachen der normalen Freizeitdosis von 100 Mikrogramm. Dann beschreibt der Artikel sehr lange, was diese Frau so gemacht hat. Im Wesentlichen, ich glaube, 12 Stunden nicht ansprechbar sein, sich ständig übergeben und auch überhaupt nicht in der Lage, was zu sagen. Jedenfalls waren danach, als sie wieder bei Sinnen war, waren die Schmerzen weg. Dann geht's weiter. Als der Schmerz dann zurückgekommen ist, hat sie wieder zu niedrig dosiertem Morphium gegriffen. Das dann aber ersetzt durch geringe Dosen LSD, was dann dazu geführt hat, dass sie das Morphium komplett absetzen konnte. Und ganz am Ende des Artikels steht, nicht daheim probieren, Ausrufungszeichen.
Na gut, dann schnupfe ich das halt nicht. Aber bleibe ich lieber bei Bier. Übrigens auch bei Bier habe ich auch gesehen, auch die Brauereien haben Schwierigkeiten, weil die Leute das Leergut nicht zurückbringen.
Ja, das ist ja immer so. Wenn irgendwas ist, bringen Leute das Leergut nicht zurück. Ich werde das nie verstehen.
Ja, aber ich hoffe, dass jetzt wieder das Bier brauchen wir schon. Müssen wir alle zu Hause brauen.
Genau. Das hat Tobi Bayer versucht das gerade. Ich bin mal gespannt, was bei rumkommt.
Ja, das soll ich auch. Aber ich werde es nicht kosten können, weil ich darf ja nicht rausfahren.
Ja, genau.
Aber obwohl ich eigentlich im Mai nach Norddeutschland wollte. Ich hoffe, mal gucken,
ja, was da noch geht. Natürlich. Wir fahren das einfach nach Ostern wieder hoch. Ist ja alles kein Problem.
Natürlich.
Hast du dieses Video von Mighty Nguyen Kim gesehen?
Ja. Sehr gut. Bin ich mir nicht ganz sicher, ich habe keinen Grund, das, was sie sagt, jetzt irgendwie irgendwelche Seriosität abzusprechen. Aber bin mir nicht sicher, ob das war halt irgendwie hauptsächlich alles auf Deutschland bezogen, auch diese Intensivbettenkapazitäten. Also ich weiß jetzt nicht, inwieweit das jetzt auf Österreich umlegbar ist. Und ich bin mir nicht sicher, weil auch sicher Sachen, wie sie das aufgenommen hat, war zum Beispiel die ganze Sache mit den Masken noch nicht irgendwie auf dem Schirm. Also ob das jetzt, was das jetzt bringt, wenn wir jetzt alle Masken, ob wir dann zumindest ein paar Sachen aufmachen können. Ich meine, dass wir jetzt nicht sofort wieder hier Konzerte mit 20.000 Leuten und Fußballspiele irgendwie machen, klar. Aber so, dass man wieder ein bisschen irgendwie halt ein paar andere Geschäfte aufmachen kann, wenn alle Masken haben, mit diesen Apps, die jetzt
existieren. Ja, sicher, das sind halt alles so Maßnahmen, die dann irgendwie zwischen 2 und 10% nutzen. Und wenn wir die dann alle irgendwann mal eingeführt haben, falls wir das mal schaffen, das Problem ist ja auch, mit jedem Tag, der vergeht, wird es ja nicht besser. Das ist auch so meine Hoffnung, dass wir wenn wir das alles, was wir so kriegen in den nächsten Wochen und Monaten, dann mal alles ausgerollt haben, dass jede Einzelmaßnahme sich dann akkumuliert auf irgendwie 70% Schutz oder irgendwie sowas. Ja, aber bisher gibt's halt noch gar nichts, noch nicht mal genug Masken.
Ja, stimmt. Die muss man sich auch selbst basteln.
Ich habe ja sehr große Hoffnung in diese Tracking-App.
Ja, also ja, allerdings auch, wie es in Deutschland aussieht. Also in Österreich hat so eine App das Rote Kreuz entwickelt. Mhm. Und zwar tatsächlich in der Version, also ich kenne mich ja mit Datenschutz und so weiter, bin ja absolut kein Experte, aber zumindest die Datenschutzexpertinnen und Experten in Österreich, die ich dazu jetzt irgendwie was gesagt haben, die waren jetzt alle nicht wirklich abgetan davon. Mhm. Dass jetzt keiner gekommen ist und sagt, um Gottes Willen, das geht nicht.
Ja, ich hoffe nur, dass das jetzt auch nicht alles als nationale Alleingänge gemacht wird, sondern dass es wenigstens die europäische Halbinsel sich da auf ein Ding einigen kann, damit wir das wirklich über alle das Länder ausrollen.
Überraschen.
Können.
Ich meine, das wäre natürlich gut, aber es würde mich überraschen.
Ja, leider, ja.
Ich meine, wenn du siehst, was hier alle treiben hier, ja. In Ungarn und alles, will ich gar nicht gucken. Aber ja, bleiben wir bei der Astronomie. Das ist irgendwie etwas, was tatsächlich im Universum passiert ist vor kurzem, war, dass wir jetzt tatsächlich sehr, sehr gute Hinweise haben, das erste Mal ein, wie heißt es auf Deutsch, mittelgroßes oder mittelschweres schwarzes Loch gefunden zu haben. Mhm. Das hat ja grammatikalisch schon Sinn gemacht, aber wir haben ein mittelgroßes, mittelschweres schwarzes Loch gefunden, höchstwahrscheinlich.
Was ist denn der Unterschied zu einem leichten oder sehr schweren schwarzen Loch?
Ja, das würde dich überraschen. Das eine ist leicht, das andere ist sehr schwer und das ist mittelschwer. Nein, aber wenn wir jetzt bei diesen drei Arten von schwarzen Löchern bleiben, also die ganz winzigen, die primordialen und mikroskopisch schwarzen Löcher, die lasse ich jetzt mal weg, da geht es um Teilchenphysik. Aber bei den drei, wir wissen, es gibt schwarze Löcher, die entstehen, wenn große Sterne kollabieren. Ja, also da haben wir einen Schwung davon entdeckt, da wissen wir, die gibt's. Das sind eben schwarze Löcher, die haben halt so typischerweise ein paar Sonnenmassen, ja, weiß ich, 10 Sonnenmassen, 12 Sonnenmassen, 5 Sonnenmassen, also das sind halt eben große, ehemalige große Sterne, die gibt's, wissen wir. Dann wissen wir, es gibt die supermassereichen schwarzen Löcher, also diese gewaltigen Dinger, die in den Zentren der Galaxien sitzen. Ja, so ein Ding war es auch, das eben letztes Jahr das erste Mal als Bild veröffentlicht worden ist. Also in unserer eigenen Milchstraße, das supermassereiche schwarze Loch hat so, ich glaube, 4 Millionen Sonnenmassen. Mhm. Wir kennen welche, die haben Milliarden Sonnenmassen. Also das sind eben wirklich diese gigantischen Dinger in den Zentren. Die beiden Arten kennen wir, haben wir beobachtet, wissen, dass es sie gibt. Was es theoretisch auch geben sollte, ist irgendwas dazwischen. Also schwarze Löcher, die halt so ein paar Tausend, ein paar Zehntausend Sonnenmassen haben. Und die hat man bis jetzt eben nicht gefunden. Man hat ein paar Hinweise gefunden auf Objekte, die vielleicht welche sein könnten. Aber jetzt hat man tatsächlich ein Ding gefunden, und zwar in einer, nicht in unserer eigenen Galaxie, sondern in einer anderen Galaxie, 3XMMJ215022.4-055108 heißt das Ding.
Ach, da draußen die, ja.
Nein, tatsächlich, man hat gewusst, dass es ein, die Kennerinnen und Kenner werden an dem 3XMM erkennen, dass es sich um ein Röntgenobjekt handelt, weil natürlich. XMM ist XMM Newton, das Weltraumröntgenteleskop der Europäischen Weltraumagentur. Das heißt, dieses Ding ist eine Röntgenquelle. Das hat man gewusst, ja, weil mit dem Röntgenteleskop beobachtest du Röntgenquellen, das ist ja helle. Was man nicht gewusst hat, war, ist die in unserer eigenen Galaxie oder ist die weiter weg? Das könnte zum Beispiel ein Neutronenstern sein, ja. Die geben auch unter bestimmten Umständen sehr viel Röntgenstrahlung ab. Es könnte aber eben auch ein schwarzes Loch sein, das in seiner Umgebung sehr viel Röntgenstrahlung erzeugt, weil das tun die ja, die leuchten ja, also schwarze Löcher selbst leuchten nicht, habe ich alles schon oft genug erklärt hier in dem Podcast, aber ihre Umgebung kann hell leuchten, wenn nämlich Material aus der Umgebung in das schwarze Loch fällt, wird dabei Strahlung freigesetzt, unter anderem Röntgenstrahlung. Das heißt, auch schwarze Löcher sind Röntgenquellen. Und es war jetzt nicht klar, ist diese Röntgenquelle eben weit weg und vielleicht ein schwarzes Loch oder ist sie nah und vielleicht ein Neutronenstern. Und deswegen hat das Hubble-Weltraumteleskop jetzt hingeguckt, um die Position wirklich genau zu bestimmen und hat herausgefunden, dass das eben tatsächlich ein Objekt ist, eine Röntgenquelle, die in den Außenbereichen einer anderen Galaxie sich befindet. Also dort, wo so Sternhaufen sind, Kugelsternhaufen, die umgeben die Galaxien so kugelförmig, also bilden so ein Halo um die Galaxie rundherum. Und genau dort würde man auch solche mittelgroßen, mittelschweren, schwarzen Löcher erwarten, weil in den Zentren sind die ganz großen und diese Sternhaufen in den äußeren Bezirken der Galaxie, das sind oft Überreste von kleinen Galaxien, die große Galaxien oft angezogen haben, kollidiert sind, aufgefressen haben, was auch immer. Und in diesen Zentren der Sternhaufen, da könnten es eben solche mittelgroßen schwarzen Löcher geben. Und genau da ist das jetzt. Und aus der Helligkeit mit der Distanz kann man dann auch abschätzen, wie hell dieses Ding wirklich ist, kann ausrechnen, wie viel Masse quasi so ein schwarzes Loch haben muss, damit es so hell leuchten kann. Die Umgebung und kommt jetzt eben auf 50.000 Sonnenmassen. Ja, also genau das, was man von diesen mittelschweren schwarzen Löchern erwartet.
Und was haben wir jetzt davon? Wir haben es einfach nur gesehen, ne? Das ist jetzt erstmal.
Ja. Die Frage, ich habe deswegen Pause gemacht, damit ich nicht so lange rede und damit du mir genau diese Frage stellst.
Sehr gut.
Ja. Und,
also ich will jetzt hier kennen, ne? Das ist jetzt keine Grundsatzdiskussion über Grundlagenforschung, das ist ja albern. Also, aber das ist.
Nee, ich wollte einfach nicht nur am Stück alles erzählen, was es zu erzählen gibt, sondern dir die Gelegenheit einer intelligenten Frage geben und du hast sie perfekt genutzt. Tatsächlich ist es wichtig, weil wir wissen, wie die kleinen schwarzen Löcher entstehen. Wie gesagt, aus dem Kollaps großer Sterne, das wissen wir. Was wir nicht wissen, ist, wie diese gigantischen, supermassereichen schwarzen Löcher entstehen. Wir kennen keinen Prozess, der diese großen Dinger erzeugen kann. Ja, also wir wissen, dass es kann keinen Stern geben, der zu einem schwarzen Loch mit 4 Millionen Sonnenmassen kollabiert. Ja, also sowas kann nicht existieren. Wir wissen auch, dass jetzt nicht irgendwie ausreichend viele kleine schwarze Löcher kollidieren können, um ein großes, supermassereiches zu formen. Das kann zwar theoretisch passieren, aber die Zeitskalen sind viel zu lang. Also dass wir wissen, dass diese supermassereichen schwarzen Löcher schon vor langer, langer Zeit entstanden sind. Also die sind teilweise wirklich eben so alt wie die Galaxien selbst, also 10, 12, 13 Milliarden Jahre alt. Also das heißt, die müssen schnell entstehen. Und wir kennen halt keinen wirklichen Prozess. Und jetzt, wenn wir jetzt aber wissen, es gibt diese mittelgroßen schwarzen Löcher, ja, dann geht es vielleicht doch, dann können die vielleicht irgendwie so ein Zwischenschritt sein bei der Entstehung, dann können diese mittelgroßen schwarzen Löcher dann, wenn da welche sich irgendwie treffen, können die supermassenreichen entstehen, also wissen wir auch noch nicht genau, aber zumindest haben wir jetzt ein bisschen mehr Information, um dieses Rätsel, große ungelöste Frage der Entstehung der supermassenreichen schwarzen Löcher zu klären. Dafür ist das gut.
Ich bleibe auf der Erde.
Jawohl.
Und habe was mitgebracht, das ist nicht in Mais, sondern on Mais.
Ach, die habe ich glaube ich auch, aber.
Genau. Deutsche Wissenschaftler haben nämlich festgestellt, dass Mäuse Mimik haben und die ist auch noch messbar. Hast du es auch gelesen?
Ja, nur die Überschrift. Ach so. Aber das sind schon echte Mäuse und nicht irgendwie, haben keinen nicht irgendwie Mickey Maus gelesen.
Nee, das sind schon echte Mäuse. Gut. Die haben 5 emotionale Zustände aus den Gesichtern von Mäusen rauslesen können. Und zwar mit Hilfe einer KI. Die Zustände sind Freude, Ekel, Unwohlsein, Schmerz und Angst.
Okay.
Und waren reproduzierbar, eindeutig voneinander zu unterscheiden. Sie konnten sogar die relative Stärke der einzelnen Emotionen zueinander messen. Wenn sie Zuckerlösung gekriegt haben, die Mäuse, gab es freudige Gesichtsausdrücke. Wenn sie hungrig waren, gab es mehr, als wenn sie satt waren. Ich finde das alles total niedlich gerade. Und Mäuse, die eine leicht salzige Lösung gekriegt haben, also zu schlecken, haben zufrieden ausgesehen und bei sehr salzig Ekel. Großartig, oder?
Ja, ich überlege nur gerade, was das dann irgendwie natürlich, wenn wir jetzt wissen oder auch wirklich nachweisen oder sichtbar machen können, welche Emotionen Mäuse haben, dann hat es durchaus vermutlich auch ethische Konsequenzen. Oder? Wenn du jetzt irgendwie anschaust, mit Mäusen werden ja durchaus relevante Versuche gemacht, Experimente gemacht. Und man kann sich denken, dass sie das nicht wollen, dass das dann vielleicht nicht gefällt. Aber.
Naja, das ist das nicht vielleicht auch eine Anthropomorphisierung der Maus, die da stattfindet?
Ich habe keine Ahnung.
Weil, also im Grunde sagst du ja erstmal nur, je nachdem, was die Maus, also wenn die Maus Zucker kriegt, dann reagiert sie anders, als wenn sie Salz kriegt. Aber genau. Findet sie Salz wirklich eklig oder interpretieren wir diesen Gesichtsausdruck, also den Zustand des Mäusegesichts, nennen wir den nur Ekel, weil wir es nicht besser kennen?
Das also, ist halt die Frage, ob ja. man das, wie man das zuordnet.
Und davon abgesehen, natürlich ist ja immer eine ethische Frage.
Das sowieso, aber vielleicht wird sie dann noch irgendwie, wenn du das dann wirklich, vielleicht, ich stelle mir das halt gerade wie vielleicht ein bisschen simpler oder naiver vor, als es wirklich ist, aber wenn ich jetzt quasi ein Computerprogramm habe, bei Menschen gibt es ja, glaube ich, dass du wirklich einfach irgendwie ein Bild durch ein Programm laufen lässt und dann wird quasi dein Gesicht einem Emoji zugeordnet. Also ich habe das, glaube ich, mal auf irgendeiner Messe gesehen, wo du so live durchgelaufen bist und dann haben sie gesagt, hier, der lacht, der ist traurig, der ist böse. Also wenn ich jetzt dann Mäusebilder durch so eine KI laden kann und dann nehme ich irgendwelche Bilder von irgendwelchen wissenschaftlichen Papers, wo hier in Mais wieder was erforscht wurde, und dann hole ich mir die Maus raus und dann kommt daraus hier, die Maus hat Angst, die Maus ist genervt, die Maus ist irgendwie hier sonst irgendwas, dann
also weiß nicht, radikale das, Tierschützer könnten das tatsächlich so benutzen.
Das wäre nochmal ganz. Wenn das so benutzbar ist, wie gesagt, ich habe es mir vermutlich Frage, so naiv, wie ich jetzt gerade gesagt habe, geht es wahrscheinlich nicht, aber das war halt das, was ich gemeint habe, ob das, welche ethischen Konsequenzen das auf die Forschung bei Tierversuchen haben wird, wenn man das tatsächlich, müssen wir wahrscheinlich schauen, wie tatsächlich die Zuordnung der Emotionen gemacht wurde und ob das irgendwie wissenschaftlich tatsächlich wasserfest ist. Ja. Bleiben wir bei anderen Tieren.
Andere
Tiere? Und zwar, ja, ich habe auch was über Tiere. Und zwar dem Höhlenbär. Der Höhlenbär, ist ausgestorben, wie wir wissen.
Der hat es schwer.
Der hat schwer, ja. Der Höhlenbär, das ist das, gegen den die Höhlenmenschen gekämpft haben.
Ach komm, ja?
Ja, da kennst du auch irgendwie diese Bilder, diese Illustrationen, wo halt irgendwie der Steinzeitmensch in Fell mit dem Speer den Höhlenbär aufspießt.
Ach so, ja, nee, ja, aber ja.
Ja, ja, also der Höhlenbär hat tatsächlich Eiszeit gewohnt, also hat mit Menschen gemeinsam gewohnt, also zur gleichen Zeit wie Menschen, nicht gemeinsam, weil sonst hätten sie nicht kämpfen müssen in der Höhle, wenn sie gemeinsam gewohnt hätten. Und was jetzt tatsächlich, der Höhlenbär schaut zwar wirklich fies aus, also der ist irgendwie 3,5 Meter lang, eine Tonne schwer, also wirklich ein großer, fieser Bär, aber so fies war er offensichtlich gar nicht, weil die anscheinend dürften die angegriffen haben, öfter die Menschen gewesen sein, weil der Höhlenbär, auch das wusste man schon länger, im Wesentlichen ausschließlich vegetarisch sich ernährt hat. Ja, also die haben die Menschen nicht gejagt. So wenn dann höchstens haben sie sich gestritten um die Schlafplätze in den Höhlen. So, jetzt ist die Frage, der Höhlenbär ist ausgestorben vor 30.000, 25.000 Jahre. Die Frage ist, warum ist er ausgestorben? Und das ist wirklich also
Fressfeind?
Ein Geschenk für alle. Für den Wissenschaftsjournalismus. Der Höhlenbär starb aufgrund der Nebenhöhlen aus.
Er hat sich in die Nebenhöhlen zurückgezogen und ist da nicht mehr rausgekommen oder seine Nebenhöhlen.
Tatsächlich ist seine Nebenhöhlen, ja. Ach komm. Die Höhlenbären hatten nämlich auffallend große Nebenhöhlen. Und
super schwere Nebenhöhlen.
Genau. Und laut diesen Wissenschaftlern, wo kommen die her? International, aber mit jemandem aus Österreich dabei. Diese großen Nebenhöhlen sind gut, um den Metabolismus zu regulieren, ja. Was es für die Höhlenbären einfacher macht, halt in den kalten Wintern, wir reden ja von der Eiszeit, also kalt und lange Winter, eine ausreichend lange Winterruhe halten zu können. Das ist das eine. Das andere ist, dass du halt irgendwie für große Nebenhöhlen auch einen großen Schädel brauchst. Ja, tatsächlich haben die auch sehr Höhlenbären auch sehr, sehr große Schädel. Diese Schädelform, dieser große Schädel hat aber Konsequenzen, was die Beißkraft angeht. Aha. Und das haben die Forscherinnen und Forscher jetzt wissenschaftlich untersucht. Ja, die haben ausgestorbene Bären genommen, heute lebende Bären genommen und deren Schädel computertomografisch vermessen, durch Computersimulationen laufen lassen und dann geguckt, wie verteilt sich da die mechanische Kraft im Schädel, am Schädel, die Festigkeit im Schädel, der Knochen und so weiter. Und es hat sich gezeigt, dass tatsächlich die Schädel der Höhlenbären dass da die beim Kauen wirkenden Kräfte schlechter abgeleitet werden konnten als bei anderen Bären. Und das zeigt, dass eben die Höhlenbären wegen ihrer großen Nebenhöhlen nicht alle Zähne ihres Schädels wirklich vernünftig einsetzen haben können. Das heißt, die haben vorne die riesengroße Fang- und Schneidezähne gehabt, ja, also wirklich so, was sie so fies aussehen lässt. Gerade die haben sie aber nicht vernünftig einsetzen können. Ja, und waren deswegen darauf angewiesen, halt mit ihren Backenzähnen, die hinten sind, die vernünftig funktioniert haben, Pflanzen zu essen. Und das ist das Problem gewesen der Höhlenbären. Also die mussten sich an das kalte Klima anpassen. Dadurch haben sie große Nebenhöhlen bekommen, was ihnen geholfen hat. Dann ist es aber noch kälter geworden, wie gesagt Eiszeit. Und dann war das halt das Problem, weil es halt irgendwie die pflanzliche Nahrung dann halt irgendwie knapp geworden ist.
War die Evolution nicht mehr schnell genug dann hinter der
Eiszeit? Ja, die Pflanzen sind weniger geworden, die haben nicht mehr genug vor der Winterruhe fressen können und sind dann halt dann im Schlaf gestorben. Also wenigstens im Schlaf gestorben.
Wir wollen ja nicht aus jedem Höhlenbären eine Mücke machen, aber vielleicht immerhin eine Fruchtfliege. Denn Schweizer Wissenschaftler haben rausgefunden, wie man einer Fruchtfliege die Riechfähigkeiten einer Stechmücke beibiegt.
Ist das eine gute Idee?
Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist. Und ich werde auch gleich erklären, warum ich das für eine schlechte Idee halte. Was sie gemacht haben, ist, also sie haben gesehen, sie haben sich angeguckt, wie entwickelt sich denn eigentlich das Gehirn der Fruchtfliege und haben sehr viel Apoptose gefunden, also Zelltod, also Zellsuizid eigentlich. Bis zu 50% der frisch gebildeten Neuronen sterben sofort wieder. Dann haben sie ein bisschen drin genetier manipuliert und haben Nervenzellen am Leben gehalten, die für den Geruchssinn der Fliege verantwortlich sind. Und dabei haben sich dann tatsächlich diese am Leben gehaltenen Zellen nicht irgendwie als Tumore verhalten oder sowas, sondern haben sich ganz normal verdrahtet und haben elektrische Signale ins Gehirn übertragen können. Und damit konnten dann die Fruchtfliegen CO2 riechen. Und CO2 benutzen Mücken, um ihre, wie nennt man das denn? Ihre Opfer anzuvisieren und dahin zu navigieren. Und genau das ist nämlich das Problem. Jetzt haben wir nämlich das Problem, jetzt könnte es uns passieren, dass wir Fruchtfliegen kriegen, die nicht einfach nur nervtötend in der Gegend rumfliegen, sondern gezielt dahin kommen, wo wir sind.
Ja, das heißt, du hast nachts nicht nur
Mücken, sondern Fruchtfliegenschwärme um deinen Kopf. Schatz, warum ist denn das Kopfkissen so schwarz? Ich finde das eine sehr, sehr bedenkliche Entwicklung, ja, die Wissenschaft hier nimmt. Und ich finde, wir sollten dringend umkehren.
Ich habe vor kurzem ein Buch gelesen, da ging es auch um Wissenschaft, irgendwie quasi Kristalle und so Zeug, ziemlich cool. Und dann ist auch so eine Expedition beschrieben nach Kamtschatka in Sibirien, wo sie dann irgendwie so Meteoriten gesucht haben. Und der theoretische Physiker, der irgendwie das erste Mal in seinem Leben irgendwie auf Expedition gegangen ist, hat dann beschrieben, dass der da in Sibirien bekannterweise enorm viele Mücken und dichte Mückenschwärme. Der Gemeinde ist das erste Mal ausgestiegen aus dem Expeditionsfahrzeug und hat irgendwie nach einer Sekunde so eine Mückenwolke um den Kopf gehabt, dass er nicht mehr atmen konnte. Also die Mücken haben ihm quasi die Luft weggenommen. Und dann, du brauchst dann immer wirklich so Hüte mit Mückennetzen drauf oder sowas, dass du halt dann irgendwie halbwegs atmen kannst. Also ja, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, macht das nicht. Ja.
Genau, lass das.
Mach die.
Kehret um, Metalloide. Kehret um. Kehret um.
Genau. Ja, was Leute aus, ich glaube, Kanada, wenn ich mich nicht ganz täusche, gemacht haben, war einen uralten, versunkenen Kontinent zu entdecken.
Oh, da habe ich die Überschrift gelesen gehabt, aber nicht weiter reingeguckt. Da bin ich jetzt gespannt, ja.
Ja, also es hat nichts mit Atlantis zu tun, ja. Auch nee, nichts ja auch mit Lemuria und nichts mit Mu und den ganzen anderen Esoterik-Kontinenten. Sondern es geht
Antilantis,
um echte,
meinst du, haben sie gefunden.
Genau. Es geht um echte Geologie. Und zwar, das ist auch eine Meldung, die ich vor kurzem in meiner Instagram-Serie drin hatte. Vermutlich war die Erde früher mal eine Wasserwelt, ja, also tatsächlich einen planetenumspannenden Ozean.
Mel Gibson hatte recht, meinst du?
Kevin Costner.
Ah, auch egal.
Stimmt, Mel Gibson Costner ist der jetzt wieder im Fernsehen kommt mit seiner Passion. Genau. Immer zu Ostern.
Prozessionsinsel, ja.
Genau. Nee, also vor 3,2 Milliarden Jahren. Wir reden jetzt wirklich von der tiefen Vergangenheit. 3,2 Milliarden Jahren, da war vermutlich die gesamte Erde von dem globalen Ozean entdeckt. Das hat man auch irgendwie, Gesteinsproben in Australien hat man das irgendwie herausgefunden. Das dort dann irgendwie, du kannst irgendwie Tonschichten analysieren und je nachdem, ob das jetzt Ton ist, der irgendwie auf Land existiert oder irgendwie mehr ist, werden da welche Isotopenverhältnisse durch das Wasser verändert. Also man hat das eben herausgefunden, dass es da so einen Urozean gab mit höchstens so Mini-Kontinenten oder Inseln, vermutlich sagt der Laie dazu, bedeckt. Und darunter und unter diesem Ozean ist das die erste wirkliche echte Erdkruste entstanden, weil damals, wie gesagt, da war die Erde noch recht jung. Da gab es noch nicht die Art von Erdkruste, die wir heute haben. Und was man jetzt gefunden hat.
Was gab es denn stattdessen? Also auf irgendwas muss das Wasser ja geschwommen sein. Also das.
Das gab schon eine Kruste, aber halt quasi nicht. Ich bin jetzt tatsächlich ein bisschen überfragt, aber ich nehme an, dass es nicht, nicht die Art von Gestein ist, die wir heute kennen von den Kontinentalplatten, dass es noch nicht diese Art von Plattentektonik ist. Das Ganze hat vor 4,5 Milliarden Jahren angefangen. Ja, also da ist Erde entstanden, aber das ist egal, denn die Erde wirklich so in der heutigen Form gab es erst, nachdem sie mit dem Mars großen Drum kollidiert ist, bei dem der Mond entstanden ist. Ja, da ist die Erde nochmal komplett aufgeschmolzen. Dann ist diese komplett aufgeschmolzene Oberfläche erstarrt. Darauf hat sich dann vermutlich der erste Urozean gebildet, also dieses Ding, von dem wir jetzt reden. Und dann hat sich quasi aus dieser erstmals erstarrten Erdkruste so die geochemisch ausdifferenziert die geologischen Zusammensetzungen, die wir heute beobachten. So würde ich das als geologischer Laie interpretieren. Man möge mich bitte korrigieren, wenn das falsch war. Auf jeden Fall hat man jetzt eben Wissenschaftler, die in, wo waren sie denn unterwegs, auf der Baffin-Insel, also ganz oben in Kanada ist die, glaube ich, ja, also Halbinsel Hell im Süden der Baffin-Insel, und haben dort Proben genommen und Gesteinsproben entdeckt, die halt wirklich extrem alt sind, ja, Kimberlit-Gesteine sind das, und die sind normalerweise, werden die nur in 150, 400 Kilometer Tiefe unterm Erdboden können die sich bilden. Ja, weil die, sonst kriegst du dieses Kimberlit, das ist so ein Mineral, das du halt, brauchst du gewisse chemische, geologische Bedingungen, die halt nur dort unten herrschen. Mhm. Dann können die aber auch nach oben kommen, ja, durch halt, ja, Plattentektonik, Vulkane, was auch immer, kommt das Zeug nach oben. Und was sie jetzt gefunden haben in diesen Gesteinen, die konnte man datieren und hat eben festgestellt, dass die eben wirklich extrem alt sind, ja, also tatsächlich auch eben 3, Dingens Milliarden Jahre alt, wie eben diese erste Kruste. Und haben etwas gefunden, dass den sogenannten Nordatlantik-Kraton, so heißt das. Ja, das ist dieser Urkontinent, der Nordatlantik-Kraton, und die hat man die geologischen Spuren, die eben darauf hinweisen, dass es eben diese extrem alte kontinentale Kruste war oder unter Wasser, so ozeanische Kruste in dem Fall war, haben die jetzt in diesen Gesteinsproben entdecken können. Das ist auch ein bisschen Details. Zirkone hat man untersucht, also so Pseudodiamanten quasi. Zirkone, die können extrem alt werden, die kannst du auch gut datieren, weil du da bestimmte Isotopenverhältnisse drin hast mit radioaktiven Materialien und so. Also das kann man sich gern alles, wir verlinken das im Detail, durchlesen. Aber tatsächlich hat man jetzt eben konkretes Material gefunden, das zeigt, wie die ältesten Kontinente der Erde ausgesehen haben. Ja, die Kratone, das sind genau das. Also Kratone sind Fragmente dieser uralten kontinentalen Kruste. Aha. Und ein Fragment hat man eben jetzt entdeckt, beziehungsweise halt nicht das Ganze drum entdeckt, sondern halt ein Gestein, das von diesen Platten kommt. Ja, und kann natürlich dann jetzt hier, man kann jetzt, wenn man mehr solche Proben hat, dann auch wirklich die Form dieser Kontinente rekonstruieren. Ja, und
mit Form meinst du jetzt im Schnitt? Also
ja, sowohl als auch. Also halt tatsächlich irgendwie gucken, wo waren die, wo waren verschiedene Platten.
Aber jetzt und nicht auch, die Umrisse des Kontinents, so wie Afrika.
Oder das wie. Kann ich ehrlich gesagt nicht sagen, ob das möglich ist. Aber man kann natürlich gucken, wo was war. Und man kann natürlich auch jetzt ein bisschen mehr nach unten sich orientieren. Also man weiß halt dann auch wirklich, wie das Gestein dann, das frühe Gestein, also jetzt früh im Sinne der Erdgeschichte, in größerer Tiefe ausgesehen hat. Mhm. Was auch cool ist, weil wir haben jetzt schon Probleme, in die Tiefe zu gucken. Und jetzt kann man das quasi auch in der Vergangenheit nochmal gucken. Also wir kriegen jetzt quasi so ein 3D-Bild der Vergangenheit. Ja, und das machen so die Geologinnen und Geologen zurzeit. Kontinente suchen.
Britische Wissenschaftler haben was ganz anderes gesucht und haben dabei festgestellt, wie alt Lego werden kann.
Ja,
die haben nämlich irgendwie, werden ständig Legosteine an britische Strände angespült, die teilweise schon recht alt sind, nämlich so aus den 70er und 80er Jahren stammen. Dann haben sie sich 50 klassische Legosteine, stand in der Meldung, also wahrscheinlich die ganz normalen, 50 Legosteine, die im Südwesten von England angespült worden sind, haben sie sich geholt und haben die untersucht und haben die verglichen mit ihren Originalen sozusagen, um Abweichungen festzustellen. Klar, so Materialzersetzung war da, ja. Abrieb war da, die haben Farbe verloren, Masse verloren und sowas, aber waren immer noch ziemlich gut in Schuss. Wahrscheinlich konnte man damit sogar basteln. Das sah jedenfalls so aus. Vielleicht war das Foto aber auch nur ein Symbolbild. Und haben dann sich überlegt, mal gucken, wenn wir das jetzt hochrechnen, also den Zerfallsgrad von Legosteinen, die im Grunde seit 40 Jahren im Ozean so vor sich hin schwimmen, wenn wir den hochrechnen, wie lange dauert es denn eigentlich, bis die Legosteine weg sind, die wir heute ins Meer werfen? Und die Antwort lautet 1300 Jahre.
Ach, ich habe das also, jetzt länger vorgestellt.
Lego, echt?
Ja. Weil es ist doch massiv, also voll Plastik im Wesentlichen.
Ja gut, ja wahrscheinlich wird es dann hinterher zu Mikroplastik zerrieben. Ja. Ne? Also ganz verschwinden wird es dann wahrscheinlich erst, wenn es einmal durch die Nahrungskette durch ist. Das mag natürlich sein. Blöd dabei ist jetzt, dass Legosteine aus Acrylnitrilbutadienstyrolkopolymeren bestehen.
Ja, eh, natürlich.
Natürlich, das weiß doch jedes Kind.
Ja? Ja.
Was leider nicht Polyurethan ist, weil nämlich deutsche Wissenschaftler festgestellt haben, dass es Mikroben gibt, die Polyurethan zerfressen können. Das ist neu.
PET. Bakterien fressen unser Lego auf.
Genau, Bakterien, nee, eben nicht, weil Lego ist ja aus Acrylnitrilbutadienstyrolkopolymeren und die Bakterien, die essen nur Polyurethan, also Plaste. Diese PET-fressenden Mikroorganismen, die kennen wir ja schon. Und es sind hier einfach, das ist das Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig, die das beforscht haben. Die sind einfach mal, für ihre Studie suchten die Wissenschaftler an einer Stelle mit viel Plastikmüll in Leipzig. Ist einfach mal rum, so, mal da hinten gucken, was wir da so haben. Und haben tatsächlich eine Bakterienart der Gattung Pseudomonas aus dem Boden isoliert und die kann Polyurethan angreifen und ernährt sich davon. Und sie ernährt sich auch von Vorläuferverbindungen und Zwischenprodukten. Das heißt, du kannst, wenn du recycelst, irgendwann dann mal sowas zum Recycling einsetzt, bist du halt nicht dadurch beschränkt, dass du einen Zerfallsprozess auslöst und dann wieder neuen Plastikmüll hast, mit dem du dann nicht weißt, was du machen sollst, sondern anscheinend können die da auch weiter runterknabbern. Sie gehören übrigens zur Gruppe der extremophilen Mikroorganismen. Was ich eine sehr schöne Bezeichnung finde,
Extremophilität. Ja, die Extremophile sind super. Das sind die im Abklingbecken, in Kraftwerken, Kernkraftwerken leben oder in heißen Quellen oder bei den schwarzen Rauchern in der
Tiefsee. Schwarze Raucher in der Tiefsee, genau.
Ja, genau. Die sind cool, die Extremophile. Ja. Aber wenn du das jetzt richtig verstehst, also es gibt keine Bakterien, die Lego fressen.
Es gibt keine Bakterien, die Lego fressen. Das muss der Ozean alleine übernehmen.
Okay, gut.
Oder halt unsere Fußsohlen. Unsere Fußsohlen versuchen ja auch regelmäßig Lego zu fressen, was allerdings auch immer nicht funktioniert.
Gut, dann muss ich meinen großen Erpressungsplan wieder auf Eis legen.
Genau. Der Freistädterplan. Bülow-Freistädter mit so einer Katze sitzt er da. Nun, Kinder!
Dann schicke ich meine Staffel an Flugzeugen mit weiblichen Pilotinnen los und lasse ihr das versprühen.
Genau. Welches eurer Lego-Stücke soll ich zuerst vernichten?
Genau. Ja, nee, aber gut, mache ich dann nicht. Aber Eine andere Geschichte, ja, die ich auch sehr schön meine, ist auch etwas, was schon lange bekannt ist, aber immer wieder cool ist und jetzt hier auch neue Ergebnisse dazu. Es kommt einem ja oft so vor, als wäre der Tag zu kurz. Ja, ich habe gerade irgendwie nicht. Also ich habe momentan gerade mehr zu tun, als sonst kommt mir vor. Also ich habe irgendwie momentan gerade, egal.
Ich meine, ich verstehe, was du meinst. Ja, es ist so, also man würde eigentlich erwarten, so ja, wir sitzen jetzt seit Wochen schon zu Hause, also die können und eigentlich müssten wir uns zu Tode langweilen. Und ich habe auch irgendwie ständig so Tage, wo ich denke, puh, jetzt ist aber auch mal wieder gut hier. Ja,
genau. Stimmt, ja. Und früher war der Tag aber noch viel kürzer.
Weil Dinge dehnen sich bei mehr Wärme aus und weil wir Erderwärmung haben, sind die Tage länger geworden.
Das ist
ja völlig nein, ist doch klar. Das tut dir dann auch immer körperlich weh, wenn ich scheiße rede, ne?
Kann das ein bisschen. Nee, also es geht darum, es geht um den Mond, ja? Unser Mond.
Ja.
Unser Mond bremst die Erde durch die Gezeitenkraft, ja? Also ich werde jetzt nicht die Gezeiten im Detail erklären, das habe ich sicherlich schon mal gemacht, kann man in meinem Podcast oder sonst wo nachlesen oder in einem Buch eurer Wahl, in vielen Büchern steht es falsch drinnen, aber ich verlinke doch nochmal meinen
Podcast. Das will ich jetzt hören. Nein, nix, das machst du. Inwiefern steht es falsch drin, also was behaupten die und wie ist es wirklich?
Erklär mir mal, wie funktionieren die Gezeiten?
Wie funktionieren
die Gezeiten? Das, was du so weißt, was du gelernt hast in der Schule oder sonst im Workshop, wie funktionieren die Gezeiten?
Der Mond kreist so fröhlich um die Erde rum und wechselwirkt mit dem Ozean, und zwar weltweit, weil der Ozean weltweit an einem Stück hängt und zieht praktisch so einen Berg auf, wenn man so will, und wandert mit diesem Berg um die Erde drumherum.
Genau, das ist eine Erklärung, die man ab und zu hört, die man oft hört sogar, die aber auch nicht, das ist alles nicht ganz falsch, aber das, was du jetzt beschreibst, ja, also das ist quasi, was man sich denken kann. Hier unten Erde mit Wasser, oben drüber der Mond, Mond zieht Wasser an, Flutberg, Mond bewegt sich, Flutberg bewegt sich. So, wenn das jetzt so wäre, dann haben wir jetzt in deinem Bild einen Flutberg und diese Flut braucht quasi einmal um die Erde rundherum. Wir nehmen mal einen simplen Fall, wo die Erde komplett aus Wasser ist und ignorieren die Kontinente. Das macht das alles noch komplizierter. Dann braucht dieser Flutberg einmal um die Erde rum einen Monat. Weil der Mond einen Monat rum braucht. Ja. Jetzt haben wir in der Realität aber Flut alle 12 Stunden.
Verdammt.
Ja.
Na, die Erde dreht sich ja natürlich auch.
Genau.
Und an der Seite, also ne, ich vereinfache weiter, wenn der Mond oben steht und das so hochzieht, wird es an der Seite ja auch ein bisschen flacher. Das müsst ihr ja auch nochmal irgendwie, oder?
Ja, das ist dann Ebbe, wenn es flacher wird.
Stimmt, wenn es flach wird, ist Ebbe.
Das ist Flut und Ebbe. So, aber das Problem ist, du hast immer noch, also wenn du das jetzt aufzeichnest, wo Flut ist, du hast die Erde, du hast den Mond, du hast einen Flutberg direkt unter dem Mond, aber auch auf genau der gegenüberliegenden Seite der Erde. Ja. Ist auch nochmal ein Flutberg. Den musst du auch noch irgendwie erklären.
Warum ist der da?
Also was man da auch nochmal, also das ist eine Erklärung, die habe ich tatsächlich auch früher öfter verwendet. Du kannst dir vorstellen, du hast den Mond. Der Mond zieht die Erde an mit dem Wasser. Der zieht halt alles an und je näher etwas ist, desto stärker zieht das an. Mhm. Das Wasser unter dem Mond ist dem Mond am nächsten von allem, die wir jetzt betrachten. Das heißt, er wird am stärksten angezogen. Der Erdmittelpunkt ist schon ein Stückchen weiter weg. Mhm. Der wird auch angezogen, aber halt nicht so stark. Ja, und das Wasser auf der gegenüberliegenden Seite wird auch angezogen, aber nochmal schwächer. Das heißt quasi, wenn du diese drei Punkte betrachtest, Wasser direkt unter dem Mond, Erdmittelpunkt, Wasser auf der anderen Seite, wird alles drei angezogen, aber unterschiedlich stark. Und wenn du das dann quasi so staffelst, wird alles in Richtung Mond hingezogen, aber nicht gleich stark, sondern eben so in die Länge gezogen. Ja. Deswegen hast du vorne und hinten einen Flutberg und die Erde dreht sich und deswegen kriegst du halt alle 12 Stunden Ebbe und Flut. So, das ist das simple Bild. Auch das ist nicht vollkommen falsch. Diese Erklärung findet man tatsächlich sehr, sehr oft. Also ich habe sie früher verwendet. Ja, du findest sie in Lehrbüchern, in populärwissenschaftlichen Arbeiten. Selbst Leute irgendwie, wenn du jetzt irgendwie beliebigen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler rausgreifst, wirst du die Erklärung vermutlich auch hören, weil sie eben, man kann sie gut verstehen, aber sie ist halt nicht exakt richtig, weil tatsächlich ist es nicht die Gravitationskraft des Mondes, die die Sachen hebt, ja, weil die ist wirklich winzig. Es geht um die Gezeitenkraft und auch da, ich vereinfache das jetzt wirklich ein bisschen und verweise dann wirklich auf den Podcast, den man auch nachlesen kann, für alle, die nicht hören wollen, sondern es geht im Wesentlichen darum, dass Wasser überall angezogen wird, unterschiedlich stark und auch in unterschiedliche Richtungen. Also quasi, du musst das quasi als Vektor betrachten. Also nicht einfach nur rauf zum Mond, sondern die Erde ist ja rund und im Wesentlichen schiebt das Wasser von überall in verschiedene Richtungen und nur weil sich das Wasser quasi, weil so viele Wassertropfen alle in die gleiche Richtung drücken, hast du am Ende einen so einen großen Gezeitenberg und auf der anderen Seite auch nochmal, wenn man sich diese Kräfte anschaut, kann man das dann wirklich genau sehen, warum das quasi diese Seiten sind. Ich zitiere mich kurz mal selbst, weil ich habe das jetzt vor 5 Jahren geschrieben, das Ganze. Ja. Also, man darf die Kräfte nicht isoliert betrachten. Ja. So wie vorhin bei der zweiten falschen Erklärung müssen wir uns die Situation vom Erdmittelpunkt aus ansehen. Wir müssen die Stärke und die Richtung der im Erdmittelpunkt wirkenden Kraft von der Stärke und Richtung der am Nordpol wirkenden Kraft abziehen. Ja, beim Nordpol meine ich, also der Nordpol ist quasi, wenn wir jetzt bei dem Bild nehmen, wo der Nordpol oben ist, ja, so wir stellen es vor, Nordpol ist oben und der Nordpol, also wenn jetzt irgendwas auf dem Nordpol steht, ja, das wird in Richtung vom Mond angezogen, ja, aber eben auch ein bisschen nach unten. Also wenn der Mond ist jetzt nicht quasi, nicht der Mond steht jetzt über dem Äquator in unserem Bild. Ja. Jetzt bin ich vorstellen, du hast Erde und daneben den Mond beim Äquator. Und jetzt bist du am Nordpol. Wo bist du angezogen? Du wirst ein bisschen quasi nach unten gezogen.
Schräg unten.
In dem Bild. Ja. Genau, schräg unten. Und beim Südpol ist es umgekehrt, du wirst schräg nach oben gezogen. Und all diese Kräfte musst du eben gemeinsam betrachten. Und was ich eben gesagt habe, du musst die Stärke vom Erdmittelpunkt, von der am Nordpol wirkende Kraft abziehen und nachschauen, was die resultierende Kraft ist. Ja. Und die resultierende Kraft, die zeigt mehr oder weniger ziemlich genau nach unten in Richtung des Erdmittelpunkts. Also am Nordpol stehend wirst du nach unten gezogen, am Südpol wirst du nach oben gezogen und dazwischen unterschiedlich weit weg. Da wirst du quasi halt irgendwie so ein bisschen schräg gezogen. Und nur da, wo du wirklich exakt unter dem Mond stehst, ist die Kraft direkt auf dem Mond gerichtet. Bei allen anderen Seiten ist der Mond, der hebt nichts, ja, sondern wirklich die Gezeitenkraft, die sorgt nur dafür, dass die Dinge ein bisschen zur Seite geschoben werden.
Beziehungsweise leichter werden, ne?
Jein, also nicht leichter werden, sondern wirklich, es ist nicht daran quasi, dass der Mond mit seiner Gravitationskraft das Wasser anzieht und den Flutberg so auftürmt.
Sondern es heben sich Kräfte auf oder potenzieren sich oder addieren sich, sagen wir mal.
Die Kräfte, die entstehen, sind eben Kräfte, die quasi verschieben, die drücken. Also die werden ein bisschen zur Seite geschoben. Und deswegen, das erklärt nämlich auch, warum die Gezeitenkräfte nur in großen Gewässern entstehen. Ja, weil du nur dort ausreichend, so wirklich im Ozean, können die ganzen Wasserteilchen vom irgendwie von Feuerland bis Grönland quasi schieben und wenn alle hintereinander stehen und einander schieben, summiert sie das irgendwann auf und dann kriegst du eben einen Flutberg. Und irgendwie im kleinen Teich oder sowas oder im Wasserglas, im da passiert das auch, ja, da passiert das auch, aber eben nicht ausreichend stark. Also es ist tatsächlich, also ich habe damals, ich bin wirklich sehr, sehr lange gesessen an diesem Podcast, weil eben das wirklich nicht trivial ist zu erklären, wie die Gezeiten jetzt tatsächlich wirken. Und selbst die Erklärung, die ich da jetzt jetzt sehr vereinfacht und ein bisschen konfus, aber damals in meinem Text nicht ganz so konfus präsentiert habe, selbst die ist natürlich nicht exakt. Ja, das ist noch viel komplizierter, weil die Sonne übt auch Gezeitenkräfte aus. Ja, ein Drittel der gesamten Gezeitenkraft, die wir auf der Erde spüren, stammt von der Sonne. Selbst wenn der Mond verschwinden würde, hätten wir immer noch Gezeiten, nur halt nicht mehr so stark. Dann die Geografie spielt auch eine wahnsinnig große Rolle. Ja, je nachdem, wo das Wasser reingequetscht wird, wie die Küstenverläufe sind. Also das ist alles extrem kompliziert. Und ich wollte es, wie gesagt, eigentlich gar nicht erklären, weil es mit dem eigentlichen Thema nichts zu tun hat.
Langen Tagen, die sich ja wegen ganz anderen Gründen ausdehnen, nämlich wegen der Temperatur.
Nee, also es geht um Folgendes. Es geht darum, dass die Gezeitenkraft eben diese Ebbe und Flut erzeugt und auch wieder sehr vereinfacht. Die Bewegung der Gezeiten, also die Gezeiten führt dazu, dass die Rotation der Erde sich abbremst. Man kann sich das so vorstellen, dass dadurch, dass Gezeiten auf der Erde existieren und wir eben diese Flutberge und Ebbe-Täler, sagt man, glaube ich, nicht. Aber wir haben halt Flutberge und keine Flutberge.
Wir haben Wellenberge und Wellentäler.
Ja, na, es sind halt keine Wellen, es ist wieder was anderes. Aber ja, gesagt, ihr wisst, was ich meine. Ihr habt dieses Bild der Erde mit den beiden Pickeln oben drauf, ja? Und dort ist halt ein bisschen.
Man muss sich die Erde als Pickelhaube vorstellen.
Ja, bitte. Da ist eben ein bisschen mehr Masse. Die Masse ist dadurch ungleich verteilt. Und deswegen kann der Mond, die Gravitationskraft des Mondes eben auch ein bisschen ungleich an der Erde ziehen. Dadurch wird die Erde ein bisschen gebremst in der Rotation. Und das führt eben dazu, dass die Erde im Laufe der Zeit immer langsamer und langsamer rotiert. Also die Gezeitenkraft bremst, diese Gezeitenbremse. Wenn man es jetzt sich noch vereinfachter vorstellen will, kann man sich vorstellen, dass quasi, wenn der während der Flutberg da um die Erde sich bewegt, durch die Reibung wird die Rotation gebremst. Mhm. Ist vielleicht mehr falsch als richtig, aber zumindest kann man sich so anschaulich vorstellen, wie halt Gezeitenkraft zu einer Bremsung führen. Das wissen wir schon lange, dass die Gezeitenkraft die Rotation der Erde bremst, und wenn sie das tut, dann folgt daraus, dass die Erde sich früher schneller um ihre Achse gedreht haben muss. Ja, und wenn wir einen Tag definieren als eben der Zeitraum, den die Erde für eine Runde um ihre Achse braucht, dann...
Wenn die Erde langsamer wird, werden die Tage länger.
Ganz genau. Und weil natürlich das Jahr ist ja immer gleich lang, der Zeitraum, den die Erde einmal um die Sonne braucht, da hat sie jetzt nicht dramatisch viel geändert im Laufe der Jahrmilliarden, aber die Erde selbst hat sich eben langsam gedreht. Und was man eben weiß, also jetzt braucht die Erde 365, ein bisschen was, Tage. Ja, und früher hat das Jahr wesentlich mehr Tage gehabt. Und jetzt stellt man sich die Frage,
in welchem Frühjahr?
Ja, das ist halt tatsächlich. Also wie kriegt man das genau raus? Wir haben theoretische Modelle. Wir können eben sowas wie die Gezeiten ausrechnen. Es ist kompliziert. Es ist generell auch kompliziert, die Gezeitenbremse genau auszurechnen, weil du hast es dann nicht mehr mit klassischen Punktmassen zu tun wie in der Mechanik. Du musst ausgedehnte Himmelskörper betrachten. Das macht das alles extrem kompliziert. Also man kann natürlich schon das alles mathematisch behandeln und sagen, okay, halt die Erde wird pro Jahrhundert so und so viel langsam und so weiter. Das kann man alles machen. Aber idealerweise wäre es, wir hätten Daten. Ja, und es gibt solche Daten auch schon seit längerer Zeit, und jetzt hat man eben diese Arbeit, um die es jetzt geht, sind Daten, die nochmal ein bisschen genauer waren als bisher. Und zwar waren das Wissenschaftler vom Wissenschaftler
Johns Hopkins, immer alles Johns Hopkins dieser Tage.
Ja, es sind auf jeden Fall Fossilienfunde, die vom Museum in Maastricht zur Verfügung gestellt wurden. Wer diese Funde ausgewertet hat, kann ich jetzt gerade nicht sagen. Aber es waren auf jeden Fall Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Und zwar, die haben alle holländische Namen.
Das sind holländische Wissenschaftler.
De Winter,
was glaubst du, wie einfach ich
Van Malderen, Hans dem Berge.
Ich gucke auch immer nur, welches Institut hat die Publikation veröffentlicht, und das ist dann das.
Oh, Belgier, oh Gottes Willen,
das haben wieder belgische Wissenschaftler haben festgestellt.
Jetzt habe ich wieder Holländer Belgier verwechselt, da kriege ich wieder Ärger.
Ja, kennst du alle.
Ist ja gut, da
kriegst du jetzt Ärger. Jetzt weiß ich nicht, wer das schlimmer findet, die Holländer oder die Belgier. Müssen wir mal abwarten.
Ja, ich überlege gerade, ich kenne, glaube ich, weder Belgier noch Holländer.
Ich kenne beides, alles aber gut. Die können beide drüber lachen.
Gut, also was die hatten, waren Fossilien von Muscheln. Ja. Und Muscheln sind gut. Also es ging auch mit Korallen, da hat man das auch gemacht. Denn du brauchst ja irgendetwas, was dir fossil, weil was anderes überdauert so lange Zeiträume nicht, aufzeichnet Tag- und Nachtzyklen. Also bei Bäumen zum Beispiel haben wir Jahresringe. Das geht. Ja. Da können wir wirklich irgendwie aus fossilen Bäumen können wir halt dann Jahresringe zählen, und wir wissen halt, wie alt die sind, können sogar ein bisschen durch die Dicke der Ringe irgendwie die Umweltbedingungen, war es irgendwie warm, war es kalt oder sowas rausfinden, aber Tagesringe gibt es selten. Aber es gibt Tagesringe bei Korallen und bei Muscheln. Also die haben auch Jahresringe, die lagern kontinuierlich, klar, die haben ja Schalen.
Sicher, ja, also ja, sicher, das sieht man ja auch, wenn man reinguckt. Klar, genau, wenn man sich es beim Mund anguckt, das ist ja, ja.
Du brauchst Lebewesen, die halt irgendwie Kalk anlagern. Also das machen Korallen, das machen Muscheln. Die haben die Schalen. So. Und diese Schale ist halt von den äußeren Umständen abhängig. Die Zusammensetzung ändert sich dann tatsächlich mit den Gezeiten, mit den Jahresrhythmen, mit dem Lauf des Tages, weil die eben auch von Helligkeit und Dunkelheit abhängen, welche und wie viele Kristalle, Kalzitkristalle, Kalkkristalle da eingelagert werden. Das heißt, du kannst, wenn du solche passenden Korallen und Muscheln findest, kannst du eben tatsächlich Jahresringe zählen, wo du halt ihr Alter bestimmen kannst. Das geht so wie bei den Bäumen. Aber eben tatsächlich, wenn du noch feiner hinschaust, kannst du auch Tagesringe vereinfacht gesagt, finden. Mhm. Und damit hat man eben früher schon Daten gehabt über die Erdrotation, wie sie früher war. Jetzt hat man eben wirklich hier, die haben diese fossilen Muscheln mit einer räumlichen Auflösung von tausendstel Millimetern aufgelöst und haben da eben wirklich periodische Änderungen in der Kalkzusammensetzung gefunden. Also nämlich so diese Beimengungen von Calcium, Magnesium, Lithium, Kohlenstoff und so weiter, dass die sich halt periodisch geändert haben. Und diese Perioden sind eben die Perioden der Gezeiten, die Perioden von Licht und Dunkelheit, von Tag und Nacht. Und die haben tatsächlich 4 bis 5 Messpunkte pro Tag gefunden. Also die haben quasi noch kleiner als einen Tag auflösen können. Und daraus dann eben Muster konstruiert und rekonstruiert und dann tatsächlich darauf geschlossen, dass zu Lebzeiten dieser Muscheln das Jahr 372 Tage hatte.
Wow!
Was bedeutet, also das Lebzeiten war vor ungefähr 80 Millionen Jahren.
Ja, aber ich hätte jetzt trotzdem gedacht, dass du sowas hast wie statt 365 halt 364,7 oder so. Aber
nee, 372. Also, wow. Und das war vor 80 Millionen Jahren. Da hat ein Tag 23 Stunden und 31 Minuten, ja, also war eine halbe Stunde weniger. Mhm. Und noch früher war der Tag dann noch kürzer. Sie sagen jetzt hier die bestätigen jetzt und verbessern jetzt die bisherigen Abschätzungen, wonach die Erdrotation jedes Jahrhundert um 2 Millisekunden langsamer wird. Und das sind viele Jahrhunderte in der Erdgeschichte. Also da kriegst du viele Millisekunden runter und wenn du jetzt 80 Millionen Jahre in die Vergangenheit gehst, bist du halt bei eine halbe Stunde kürzer als heute. Und wenn du noch weiter zurückgehst, dann dementsprechend kürzer war der Tag damals. Also, und er wird länger. Also jetzt geht das Gleiche in die Zukunft genauso. Der Tag wird in Zukunft immer länger werden. Also die 2 Millisekunden pro Jahrhundert gehen in die Zukunft genauso. Also wenn ihr zu viel Stress habt, dann wartet ein bisschen, wird besser.
Jetzt wird alles, genau, alles wird gut. Deutsche Wissenschaftler haben ausgerechnet, wie viele Windräder in die Nordsee passen.
Wenn du sie alle reinschmeißt.
Genau. Und wie hoch dann das Ufer des Bodensees steigt. Nee, aber was ich irgendwie ganz lustig finde, das habe ich bisher immer nur so scherzhaft als Pseudo-Argument benutzt. Das Blöde ist ja, wenn man so Windräder aufstellt, dann geht ja der ganze Wind weg, weil die verbrauchen den ja alles.
Ja, passiert tatsächlich.
Es ist halt praktisch nicht zu merken, wenn halt irgendwie nur so 20 Windräder nebeneinander rumstehen. Da kriegst du davon nicht so viel mit. Aber wenn du sehr viele von diesen Dingern aufstellst, dann geht sehr viel kinetische Energie verloren. Wenn wir, ich weiß leider nicht, wie viele Geräte man braucht, da war ich zu faul zu rechnen, muss ich ganz ehrlich zugeben. Sie haben so ein paar Szenarien durchgerechnet, ne? Wie viel Gigawatt in der deutschen Bucht, wie viel Gigawatt können wir in der deutschen Bucht installieren, ohne dass wir irgendwelche kinetischen Verluste haben? Wenn wir 72 Gigawatt in der deutschen Bucht installieren, sinkt der Stromertrag auf 60%, bis zu 60% muss man sagen, 60-67% einer Einzelturbine. Das finde ich enorm. Das heißt, ja, du hast ein Drittel Verlust. Also würden wir die gesamte deutsche Bucht mit Windrädern so vollstellen, dass wir 72 Gigawatt da rausziehen können, würden wir locker ein Drittel Energie verlieren. Das finde ich schon abgefahren.
Die haben einen ganz wichtigen Effekt vergessen. Weil nämlich, wenn du den ganzen Wind in der deutschen Bucht aufbrauchst, dann ist es drunten im Süden, im Rest von Deutschland nicht mehr so windig und dann fahren die Leute viel mehr vom Fahrrad als jetzt, weil sie nicht so viel Gegenwind haben.
Stimmt.
Und das gleicht es wieder aus.
Das stimmt allerdings. Außerdem werden dann nicht so viele Wolken nach Süden geblasen, also ist mehr Sonne, sodass wir mehr Solarstrom erzeugen können. Jedenfalls, um das Ganze nochmal ernsthaft zu erden hier an dieser Stelle, mehr als 10 Megawatt pro Quadratkilometer empfehlen Sie, sollten wir nicht in Offshore-Windanlagen in der deutschen Bucht installieren. Was sie allerdings auch gemacht haben, ist, sie haben tatsächlich nur deutsches Hoheitsgebiet sich angeguckt und sagen, wäre halt eine gute Lösung, wenn wir Windparks einfach in Kooperation mit Nachbarländern machen würden. Ja, dann bräuchten wir uns über solchen Scheiß überhaupt keine Sorgen mehr zu machen.
Jetzt sind die alle mit Corona abgelenkt, jetzt erobern wir einfach ein bisschen was weiter die Hoheitsgebiete.
Genau, indem wir Windräder aufbauen.
Also mit Rasiermesserklingen dran, wenn die anderen zu nahe kommen.
Genau. Ja, sehr gut.
Selbstverteidigungswindräder.
Ja, da stellen wir die ganzen automatischen Waffen hin, die übrig bleiben, wenn wir damit die EU-Außengrenzen schützen. Ich wollte jetzt nicht schlechte Laune verbreiten, aber ich frage mich halt die ganze Zeit, wozu brauchen wir eigentlich automatische Waffensysteme, also stationäre automatische Waffensysteme, wenn nicht, um Leute, die die Grenze übertreten wollen, einfach so zu erschießen, ohne dass ein Mensch dafür verantwortlich gemacht werden kann.
Ja, vermutlich.
Ja. Naja.
Was anderes. Wie viele Fremdsprachen beherrschst du?
Beherrschen? Eine.
Wie definierst du beherrschen?
Verhandlungssicher. Verhandlungssicher und ich sag mal so, also verhandlungssicher vielleicht auch, wie nennt man das denn hier? Smalltalk-sicher, alltagssicher.
Ja. Gut, verhandeln kann ich auf vielen Sprachen halt extrem schlecht. Aber
nein, aber das ist tatsächlich, also Englisch, ich kann Englisch recht gut. Du kannst mich in einem beliebigen französischsprachigen Land aussetzen. Ich werde überleben. Ich werde auch zum Arzt gehen können. Ich werde mir was zu essen kaufen können. Das Ganze kann ich auch mit Niederländisch, mit Spanisch, mit Italienisch. Ich überlege gerade, mein Norwegisch ist zu eingerostet. Das würde überhaupt, da würde ich wahrscheinlich, also ich würde schon nicht verhungern, weil man kann ja drauf zeigen, aber mehr würde auch nicht passieren. Nee, aber tatsächlich so, dass ich Bücher in diesen Sprachen lesen kann, das ist nur Englisch bei mir.
Also im Wesentlichen ist das bei mir auch so. Ich konnte mal eine Zeit lang besser Französisch als Englisch. Ich habe ja auch in der Schule tatsächlich Englisch, Französisch und Italienisch gehabt. Ah, ja. Und habe Französisch auch vertiefend gehabt und mein irgendwie mündliches und schriftliches Abitur, Matura auf Französisch gemacht und vertiefend Französisch. Ich konnte nach der Schule deutlich besser Französisch als Englisch. Ich konnte irgendwie Bücher lesen auf Französisch und alles.
Dann stimmt, in der Schule, zu Schulzeiten ging das auch noch, aber das ist bei mir halt auch irgendwie jetzt und über 30
Italienisch,
Jahre.
Ja. Ja, Italienisch habe ich ein bisschen weniger gelernt. Das war halt, da war ich halt so auch Smalltalk-fähig, kann man sagen.
Ich habe halt danach, recht spät Spanisch gelernt. Also so mit.
Nee, also seitdem, weitere Fremdsprachen habe ich dann seitdem nicht mehr gelernt.
Achso, mit Ende 30 habe ich halt Spanisch gelernt. Und da ist noch relativ viel von hängen geblieben sogar.
Ja. Nee, also ich habe halt hier ein Wort, da ein Satz. Das, was ich meine, ich war mal in Rumänien, habe da ein paar Sätze gelernt. Ich war auf der Uni, ich war mal ein paar Monate in Griechenland und habe da ein bisschen was gelernt. Aber wie gesagt, also das würde ich jetzt nicht irgendwie als Lernen definieren. Aber ich habe dann tatsächlich auf der Uni selbst dann nie wieder Italienisch oder Französisch gebraucht. Da reden alle nur Englisch. Und dann eben seitdem ist mein Englisch deutlich besser geworden. Ich habe halt irgendwie gesagt, ich lese mittlerweile Englisch genauso wie Deutsch. Also da lese ich nicht langsamer, da lese ich nicht schlechter.
Ja, das ist bei mir ähnlich.
Exakt, ja. Genauso. Beim Filmeschauen auch. Und beim Sprechen, also ich kann, wie gesagt, auch auf Englisch alles, das war halt die Sprache in der Wissenschaft. Aber was ich halt festgestellt habe, seit ich von der Uni weg bin, spreche ich nicht mehr so oft Englisch. Also ich schaue Filme, ich lese Bücher, aber ich habe nicht mehr so viele Gelegenheiten, Englisch auch zu sprechen, wie ich es auf der Uni hatte. Da habe ich es im Wesentlichen täglich gesprochen und jetzt dann nicht mehr. Und ab und zu kommt es nochmal dazu, dass ich irgendwo wenn ich auf einer Uni einen Vortrag halte, dann wollen die oft, dass er Englisch ist, weil sie jetzt so viele Nicht-Deutschsprachige haben. Und dann merke ich immer, ich habe einen gewaltigen Akzent aufgerissen, den ich früher nicht hatte, ja. Einfach durch die mangelnde Sprechpraxis.
Ah, okay, ja.
Ja. Da habe ich halt, wird man auch gehört haben, dass ich kein Muttersprachler bin, logisch. Aber jetzt habe ich tatsächlich so, wenn ich jetzt Englisch spreche, dann wirklich, da hört man es dann wirklich extrem, ja, einfach weil die Übung weg ist, ja, dass ich wirklich einen extremen Akzent habe. So, das sind die ganzen persönlichen Anekdoten beiseite. Ich weiß jetzt nicht, wie deine Akzente sind, aber die Kognitionsbiologie hat erforscht, was Anzeichen dafür sind, dass eine Sprache, die man spricht und gut beherrscht, dass es eine Fremdsprache ist, die man spricht und nicht die Muttersprache.
Ach, jetzt bin ich ja mal gespannt. Geht das über Dialekte?
Was sie sich angeschaut haben, waren eben hier Akzent und Sprechpausen. Wären quasi so die, was man jetzt mal so ohne jetzt Forschung betrieben, dass man, okay, wenn du jetzt deine Muttersprache ist, dann hast du einen Akzent und du machst halt mehr oder anders Pausen, als du es in der Muttersprache machen würdest.
Ja, weil du in deiner Muttersprache halt Sinnpausen machst, die du vielleicht in der Fremdsprache gar nicht so machst, weil du den Sinn nicht intuitiv so gut erfasst, ne?
Genau, ja. Das war eben die These. Und das haben sich die jetzt angeschaut. Das waren eben Wissenschaftlerinnen aus Wien, Institut für Anglistik und Kognitionsbiologie. Und die haben genau dieses mit den Pausen sich angeguckt, ja, die Sprechpausen. Und haben deswegen die Pausen genommen und nicht auf die Akzente verlegt, weil eben es gibt halt Laute, die gibt es nur in bestimmten Sprachen. In anderen Worten, wo nicht. Pausen macht aber jede Sprache. Ja? Also Pausen sind quasi unabhängig von der Sprache selbst. So, die haben jetzt 41 Probandinnen und Probanden untersucht. Das waren alles Menschen, die haben entweder Englisch, Deutsch oder Bosnisch, Kroatisch, Serbisch als Muttersprache gehabt und die mussten einen Standard englischen Text vorlesen. Zuerst so, wie sie es wollten, in eigener Geschwindigkeit, dann einmal absichtlich langsam und einmal so schnell wie möglich. Das war quasi die Ausgangssituation. Mhm. Und dann haben sie geguckt, die Pausen, wie die Pausen ausfallen, ja, und haben tatsächlich erstens, wo werden Pausen gemacht und wie lang sind die Pausen gemacht und so weiter, und haben festgestellt, unabhängig von der Lesegeschwindigkeit, ja, also egal, ob es jetzt langsam, schnell oder nach eigenem Tempo war, unabhängig von der Lesegeschwindigkeit sind die Pausen an denselben Stellen gesetzt worden, und zwar mit den gleichen Mustern bei Muttersprachlern und Nicht-Muttersprachlern. Mhm. Ja, das Einzige, was sie gesagt haben, der einzige Unterschied ist, dass die, die eine andere Muttersprache haben, öfter Pausen machen als die Muttersprache. Aber die Pausenmuster, die sind tatsächlich exakt. Egal, ob du jetzt irgendwie das deine Muttersprache ist oder nicht.
Aber woran kann ich dann erkennen, ob es nicht meine Muttersprache ist oder nicht?
Ja, das ist halt noch klar. Sie sagt nämlich hier, sie zitiert hier, nachdem die Pausenmuster mit denen der Muttersprache durchaus vergleichbar waren, schließen die Forscherinnen daraus, dass die Pausen kaum zur fremdklingenden Aussprache beitragen.
Okay. Ja,
und also wenn, dann ist es dann vielleicht doch der Akzent, ja, also ich ziehe jetzt nochmal am Schluss, ein muttersprachlicher Akzent war bei allen Probandinnen und Probanden in der Fremdsprache zu hören. Wer sich also im Englischen als Fremdsprache verbessern wolle, solle sich auf schwierige Laute konzentrieren, wie das TH. Ja, genau. Weil es sagt, man sollte sich auf den Akzent konzentrieren, weil das mit den Pausen, das macht man.
The squirrel.
Weil das mit den Pausen macht man anscheinend eh automatisch, okay. Ja. Sondern man muss sich wirklich immer auf die, soll sich auf die Laute konzentrieren, die es nur in der Sprache gibt und nicht woanders, weil da dann der Akzent besser wird. Aber jetzt irgendwie so die Pausen und Struktur, das geht anscheinend automatisch.
The science of the squirrel. Deutsche Wissenschaftler haben festgestellt, dass Salz das Immunsystem schwächt. Salzreiche Kost verabreicht und bakteriell infiziert. Du ahnst, wo es hingeht? In welches Modell?
Maus.
In Mais, genau. Sie haben Mäuse erstmal eine Woche lang mit übermäßig salzhaltiger Nahrung gefüttert. Ich stelle mir das immer total ekelhaft vor. danach haben sie dann E. coli-Bakterien reingehauen, um Harnwegsinfektionen auszulösen, und haben gesehen, dass Mäuse, die normal oder salzarm sich ernährt haben, beziehungsweise ernährt worden sind, die Infektion bei den salzhaltigen Tieren wesentlich schlimmer verlaufen ist. Das gleiche haben sie dann nochmal mit Listerien gemacht. Das ist, ne, das ist, warum die Leute immer Angst vor Rohmilchkammbär haben.
Genau. Killerkäse.
Genau, Killerkäse.
Das war mal, glaube ich, der deutsche Schlagzeiler, das ist irgendwo aus Österreich. Irgendwo aus Österreich haben sie mal einen Käse importiert, wo halt drin, dann sind irgendwie ein paar Leute gestorben, glaube ich sogar, und dann war irgendwie, glaube ich, vermutlich war hier der Killerkäse aus Österreich oder irgendwie so war der Schlagzeile.
Ja, super. Also sie haben es mit Listerien ausprobiert, ne? Fieber erbrechen, Blutvergiftung, hat auch funktioniert. Und jetzt kommt's. Auch in People. Mhm. Die haben das mit Menschen auch nochmal nachvollzogen und haben gesehen, dass auch bei Menschen Salz das Immunsystem tatsächlich zu schwächen in der Lage ist. Das heißt, vielleicht salzarmer essen, insbesondere wenn man schon irgendwie bakteriologisch vorbelastet ist. Ja.
Ach, alles nehmen sie einem weg.
Alles, echt. Salz, ja. Fett, Säure, Hitze. Schönes Buch übrigens.
Ja, klingt gut. Das klingt, als würde ich gerne essen.
Es ist eine Art Kochbuch, das sehr viel Lust auf Kochen macht, indem es halt erklärt, wie Salz, Fett, Zucker und Hitze zu Geschmack beitragen.
Ja, ich würde gerade sagen, ich könnte das eigentlich so nehmen als Rezept, also ja. Salz, Fett, Zucker, Hitze, genau. Das will ich schon essen.
Genau. Das ist schon gut. Also genau, noch einmal überfrittieren vielleicht, aber sonst
genau, ja,
kann ich wirklich empfehlen, das ist ein gut. Sehr, sehr schönes Buch. Es sind allerdings, habe ich darin gefunden, in der deutschen Ausgabe Übersetzungsfehler, Tablespoon, Teaspoon Übersetzungsfehler. Das heißt, man muss die Angaben, also die Rezeptangaben, da muss man immer noch mal nachgucken, weil man, also blind verlassen würde ich mich nicht mehr drauf. Ich habe die Probleme nur am Anfang des Buches gefunden. Aber ist halt, ne, wenn du einmal in so einem Buch so Fehler findest, die so gravierend sind, dass du tatsächlich statt 5 Gramm 15 Gramm Salz irgendwo ranmachst oder umgekehrt, dann vertraust du ja automatisch allen anderen Rezepten auch nicht mehr so richtig über den Weg.
Ne? Da gibt's eine Netflix-Serie, sehe ich gerade.
Genau, die ist von derselben Autorin, also die ist vierteilig Netflix-Serie, wo sie, Sami Nosrat heißt die, wo sie zu jedem Salz, Fett, Zucker und Hitze halt eine Reise unternimmt und ja im Grunde zusammen mit Locals kocht, ebenso wie es speziell ist. Am schönsten finde ich die Folge über Fett, was vielleicht auch mit meiner grundsätzlichen Italien-Affinität zu tun hat. Aber hat mit dem Buch wenig zu tun. Also sie erklärt zwar auch sehr viel und sowas, aber das Buch ist halt nochmal ist so eins der Grundlagenbücher, die ich wirklich immer empfehle und jedem und jeder, auch wenn sie es nicht hören wollen. Das ist so eins der Bücher, das willst du unbedingt im Schrank stehen haben.
Jo. Ja, ich guck mir's an.
Und es ist total schön illustriert. Und die Netflix-Serie ist auch toll. Kannst du einfach mal gucken, vielleicht. Ja.
So, ich habe jetzt bald nichts mehr. Ich habe noch einen Lesetipp.
Oh,
und,
na gut, dann
eine kurze kleine Meldung.
Ja, eine habe ich auch noch.
Gut, dann mach du mal deine.
Okay, amerikanische Wissenschaftler haben ein Material erfunden, das sich bei Kälte ausdehnt.
Ach ja, Tage. Oh,
Tage, genau. und zwar haben sie, was alleine schon mal ein schöner Name ist, Samariumsulfid genommen.
Klingt wie was das für Avengers oder sowas.
Nee, ich dachte eher so an 1001 Nacht.
Ach so, ja.
Aber Avengers ist auch schön. Nee, also Samariumsulfid und da haben sie dann was von den, also, da haben sie dann was von den Avengers genommen, nämlich Yttrium-Atome.
Yttrium, das kommt aus Schweden.
Sie haben, stimmt.
Nee, wirklich.
Ach, tatsächlich?
Es gibt ja, wenn du das anguckst, das Periodensystem, da hast du einen Schwung. Ytterbium, Terbium, Erbium, Yttrium,
ja.
Ich weiß nicht, noch ein Punkt. Die heißen, das sind alles Elemente, die aus in so einem Steinbruch irgendwo in Ytterby, in so einem winzigen Nest in Schweden entdeckt worden. An dem Gestein haben die all den ganzen fünf oder sechs oder vier diese Elemente entdeckt und darum sind das irgendwie Ytterbium, Yttrium, Terbium, Erbium und vielleicht noch eins.
Was sie gemacht haben, ist, sie haben das Samariumsulfid mit Yttriumatomen dotiert. Ja, du hast gut gemacht, hier hast du ein Yttriumatom. Also nein, sie haben also einzelne Stelle des Atomgitters, da haben sie Jetzt weiß ich, was mein Gehirn draus macht. Da haben sie halt Samariumatome rausgenommen, Yttriumatome eingesetzt. So. Der Artikel sagt, dieses Material ist schon per se exotisch, weil es je nach Umweltbedingungen manchmal ein bisschen golden oder schwarz schimmert und ein Halbleiter ist. Jedenfalls haben sie die Atome ausgetauscht, dann haben sie das Zeug abkühlen lassen und haben festgestellt, huch, es dehnt sich hier aus und zwar um bis zu 3%.
Cool.
Was irgendwie sehr abgefahren ist. Es steht auch dabei, warum es das macht, aber das habe ich nicht mehr so richtig verstanden. Der sogenannte
Kondo. Wie das Wasser das macht.
Nee, da können sie es tatsächlich nachvollziehen. Beim Wasser wissen sie es, glaube ich, gar nicht, oder?
Na, oh ja, Wasser doch schon. Das liegt daran, dass die Wassermoleküle mehr Platz brauchen, weil die halt so eine komische Struktur haben. Die H, weil du hast irgendwie ein H und zwei O's oder umgekehrt. Ach, ich bin schon
zu lange
im Mund heute. Ja. Aber jedenfalls, die bilden dann so ein Dreieck und das muss aufgrund der Ladungen einen bestimmten Winkel haben und aufgrund dieses Winkels kann sich Eis nur bilden, wenn die halt eine bestimmte Struktur annehmen und da brauchen sie halt mehr Platz dafür, als wenn sie flüssig sind, da können sie sich näher kommen und deswegen braucht es halt mehr Platz, ist halt festes Eis, quasi dehnt sich aus, also Wasser dehnt sich aus, wenn es kalt wird. So, und das vielleicht gehe mal davon aus, dass das bei dem Material halt auch irgendwas so halt
die Anomalie
Atomen, wie sie Wassers zusammenwirken.
Ja. Na, nee, es ist schon was, also es ist wohl nochmal was anderes. Es ist der Kondo-Effekt und
die Aufräumfrau?
Genau. Jetzt würde ich mir aber, also, okay, ich zitiere das jetzt einfach mal. Die im metallischen Zustand normalerweise frei umherströmenden Außenelektronen der Atome im Samariumsulfid bewegen sich bei Kälte in die Außenschalen der Samariumatome hinein. Dabei werden sie vom sogenannten Kondo-Effekt angezogen, wie die Physiker erklären. Dieser entsteht, weil magnetische Unreinheiten im Material die Elektronen anziehen und sie dazu bringen, sich so anzulagern, dass ihr Spin diese Magnetzonen ausgleicht. Ich gebe zu, ich würde...
Das war wirklich der mit dir, der Aufräumfrau. Da mit
den das klingt wirklich ein bisschen so, genau, da ist noch Platz, da tun wir das hin. Da sitzt Sparkjoy, da sitzt Spin Your Magnet.
Ich google vor dem Problem, das heißt.
Also als Folge füllen sich die Elektronenhüllen der Samariumatome auf und nehmen so auch an Volumen zu. Das wiederum drückt die Atome auseinander und das Material dehnt sich aus. Was ich eigentlich, das eigentlich Spannende dabei finde noch ist, sie können gezielt, also sie können die Ausdehnung steuern, also so wie weit sich das ausdehnt, nämlich über die Konzentration der Yttriumatome im Sammelsurium, Marie Kondos Sammelsurium-Sulfid. Was ich irgendwie ganz cool finde. Das ist also, wer weiß, was da für lustige Halbleiter dann noch draus werden.
Ist tatsächlich benannt nach einem Herrn Jun Kondo aus Japan, der aber Physiker war.
Der Vater von...
Das weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung, wie häufig Kondo ist, aber der hat das Ganze irgendwann in den 60er Jahren diesen Effekt beschrieben. Darum heißt er Kondo-Effekt. Mhm. So, hat mir das auch geklärt. So, meine letzte Meldung ist auch etwas, was viele Leute beschäftigen dürfte. Allergien, Pollen.
Oh ja.
Hast du sowas?
Ja, ja.
Ich hatte das früher mal, jetzt habe ich es nicht mehr. Oder so gut wie gar nicht mehr. Und die Leute, so wie du, die unter Allergien leiden, die sind vielleicht immer sehr an Pollenwarendiensten interessiert.
Also so schlimm habe ich es nicht. Das ist nicht so. Also es ist tageweise unangenehm, auch tageweise so, dass ich dann mal ein Asthmaspray brauche, aber es ist nicht so schlimm, dass ich tatsächlich Vorhersagen bräuchte oder sowas.
Ja. Okay, aber das, was ich jetzt erzähle, ist Forschung von der Technischen Uni Graz und da geht es um die Frage eben, erstens mal, wie funktioniert, wie warnt man vor Pollen? Also woher wissen die, wann welche Pollen und wie viel und wie stark das wird? Also wie sagt man das vorher? Habe ich auch nicht gewusst bis jetzt. Das geht überraschend mechanisch. Du hast wirklich Partikelfallen, die stehen in der Gegend rum, saugen eine gewisse Menge Luft pro Minute an, dann wird diese Luft quasi auf eine Trommel umgeleitet, da ist ein Kunststofffilm drauf, da bleibt alles kleben, was in der Luft drin ist, dann wird dieser Streifen unter dem Mikroskop untersucht und im Wesentlichen die Pollen gezählt. Oh. Und dann kannst du daraus vorausrechnen, was gerade wie stark durch die Gegend fliegt und so in die entsprechenden Vorhersagen und Warnungen machen.
Aber
war mir nicht klar, dass das so mechanisch alles abläuft?
Ja, vor allen Dingen, wie ist denn da räumliche Auflösung gelöst? Also du müsstest ja eigentlich riesige Walzen am Stadtrand dann irgendwie aufstellen, damit du weißt, was alles reinkommt, oder?
Das kann ich jetzt gerade nicht sagen, Wie groß das Ding ist, aber das ist quasi der Status quo. Jetzt kommt das, was die TU Graz neu entwickelt hat. Ja? Mhm. Die hat zusammen mit der ETH Zürich haben sie eine neuen kostengünstigen automatischen Pollensensor, Pollenmesser bauen wollen. Und zwar in dem Fall mit Bildverarbeitung aus neuronalen Netzwerken. Da funktioniert das so, du hast auch hier so ein Messgerät, eine Pollenfalle und sie haben sich von moderner Staubsaugertechnologie inspirieren lassen.
Dyson.
Und verwenden zum Sammeln der Pollenproben so einen Zyklon, wie er in den beutellosen Staubsaugern drin ist, ja.
Ach, herrlich, wenn die Wissenschaft meine schlechten Scherze übernimmt.
Und dann wird halt quasi mal mit diesen Dingen halt einfach mal der ganze Staub oder nicht Staub, also das alles, was in der Luft rumfliegt, eingesammelt, ja, aufgesammelt. So, jetzt hast du diesen Staub in einem Gefäß, der auf einer rotierenden Glasplatte landet, ja. Diese Glasplatte ist mit Glycerin überzogen, die dafür sorgt, das sorgt dafür, dass die Pollenkörner am Glas liegen. Aha. Und jetzt hast du eine Rasierklinge im Wesentlichen drinnen, die diesen Staub auf der Glasplatte verteilt, womit wir wieder bei den Leuten, die irgendwie bei den schnupfenden Leuten von Anfang angelangt sind, so kann man sich das wahrscheinlich vorstellen, nur ein bisschen automatischer und schneller. Das heißt, der Staub, die Pollen, werden auf dieser Glasplatte mit der Rasierklinge automatisch in schmale Spuren aufgeteilt. Und diese schmalen Spuren können dann automatisch mikroskopisch fotografiert werden. Ja, die Leute, die Pollen schnupfen, sind ganz hart. Ja.
Das sind ganz hart.
Und die sagen, mit diesem System können sie bis zu 100 Mikroskopbilder in 30 Sekunden hochladen in der Cloud, also 100 Bilder in 30 Sekunden. Und dann wird das System, also die Glasplatte wird automatisch abgewischt und dann geht's weiter. Und dann hast du eben diese Bilder, die dann automatisch von Software klassifiziert werden können. Du hast eben diese ganzen, KI, maschinelles Lernen und so weiter, was man da so hat und kann das Ganze quasi mehr oder weniger komplett automatisch machen, dass du wirklich die Pollen auffängst, sortierst, zählst, analysierst. Und die sagen also, das Ding, der Prototyp wiegt 8 Kilogramm, 30 mal 40 Zentimeter, was jetzt überraschend klein ist, verbraucht 6 Watt an Strom. Die Materialskosten sind 1.000 Euro. Und die bisherigen vollautomatischen Pollenmessgeräten fangen bei 100.000 Euro an.
Wow.
Ja, das hat die TU Graz gemacht.
Wer hätte das gedacht, ne? So, ja. Jetzt dein Lesetipp und dann gehen wir nach Hause.
Genau, der Lesetipp. Lesetipp, hier Stefan Rahmstorff, den kann man immer lesen, der macht immer, seine Bücher, die er hat, sind gut. Und ein Interview im Online-Standard, der Überschrift lautet Forscher, Doppelpunkt, im Kampf gegen den Klimawandel lenkt die Corona-Krise ab. Untertitel, Wissenschaftler Stefan Rahmstorff sieht Parallelen zwischen der Corona- und der Klimakrise. Die Überschrift ist jetzt meinetwegen ein bisschen irreführend. Es geht auf jeden Fall darum, Sie haben halt quasi, Stefan Rahmstorff erzählt hat davon, was jetzt quasi hier mit Klimawandel und Corona ist, das gibt es ja auch, sieht man ja tatsächlich, die Luftverschmutzung wird deutlich geringer, weil nicht so viel rumfährt. Deutschland schafft das Klimaziel 2020, ohne was getan zu haben dafür und so. Aber dass alle, die sich auskennen, sagen auch, ja, wir brauchen es jetzt nicht auf die Schulter klopfen. Abgesehen davon, dass das nicht keine nachhaltige Methode ist, um das Klimaziel zu erreichen, funktioniert es auch gar nicht. Weil wir fliegen zwar jetzt nicht, die Industrie ist jetzt runtergefahren, aber wenn das mal alles vorbei ist, dann fliegen wir erst recht in Urlaub und erst recht weit weg. Ja, und die Industrie wird erst recht wieder anfangen. Also das, im besten Fall haben wir nichts verloren. Im schlimmsten Fall pusten wir das noch extra raus, mehr raus, als wir eingespart haben. Ja, also das hat mit dem...
Wenn die Leute mutig genug sind, nach dieser Corona-Nummer nochmal in so enge Flugzeuge zu steigen, um in All-Inclusive-Hotels irgendwo hinzufliegen. Ja. Ich bin noch nicht sicher.
Werden wir sehen. Aber wie gesagt, wir tun jetzt momentan nicht wirklich so. Das, was wir jetzt tun, ist jetzt nicht unbedingt, sollte man nicht unbedingt der Klimaschutz einsortieren. Und dazu sagt eben Rahmstorff was, er sagt auch was zur Öffentlichkeitsarbeit. Also auch, weil er hier früher sind die Klimamenschen, die in die Öffentlichkeit gegangen sind, kritisiert worden. Genau. Jetzt sind es die Virologen, die angegangen werden und so. Auch darüber schreibt. Also es ist generell ein sehr, sehr schönes Interview, das ist auch nicht wahnsinnig lange, das alle gerne lesen können.
Und lesen sollten, verdammt nochmal.
Genau.
Damit ist die Wissenschaft... Ja,
die Werbung.
Was?
Die Werbung kommt noch.
Wie Werbung? Du machst überhaupt nichts mehr, außer... Oder
ja, was heißt, ich mache nichts mehr? Nee, also ich wollte nur nochmal sagen, für alle die vielleicht noch irgendwie sich schon Karten gekauft haben für Vorstellungen. Es sind ja noch die Vorstellungen, die wir in, glaube, Leipzig, Berlin und Dresden spielen. Die sind momentan offiziell noch nicht abgesagt. Also insofern kannst du was sagen, dass wir noch Karten haben. Also... Guckt regelmäßig auf die Homepage von den Sciencebusters. Da kriegt ihr alle Infos, wann, wenn was verschoben ist, wohin es verschoben ist, wenn was abgesagt wird. Also da steht da alles drauf. Das könnt ihr euch immer zeitnah informieren. Und ansonsten, wir machen nichts. Also man kann uns trotzdem noch ein bisschen hören. Und wenn wir schon nicht wo auftreten, wäre es nett, wenn ihr uns anderweitig konsumiert. Die Sciencebusters sind momentan täglich auf FM4 zu hören.
Oh.
Das kostet euch auch gar nichts. Das kann man auch in der Radiothek anhören. Radiothek 7 Tage nachher. Und ich glaube, unsere Podcasts gibt es auch ein bisschen länger noch dann als Podcast anzuhören. Also wir haben quasi täglich in der Morningshow von FM4, so um 8.15 Uhr plus minus 5 Minuten, so ein kurzes Segment, wo wir Fragen beantworten, die Leute uns stellen. Also die kann man auch ans Radio schicken und an uns schicken und wir suchen dann was raus und beantworten die. Oder, was wir auch ab und zu machen, einfach halt Dinge erzählen, die interessant sind in der Wissenschaft, auch wenn sie nichts mit Corona zu tun haben. Das gibt es quasi täglich und einmal wöchentlich montags gibt es eine Stunde um 13 Uhr, so eine Call-In-Sendung, wo wir auch Fragen beantworten zu allem, was Leute gerne über Corona und das ganze Zeug wissen wollen oder auch zu allen anderen wissenschaftlichen Sachen. Also wir sind quasi täglich auf Sendung und einmal wöchentlich mit einer Call-In-Sendung.
Aber dafür bekommt ihr Honorar vom ORF?
Wir bekommen ein bisschen Honorar, okay, ja. Gut. Aber ihr könnt das gerne anhören. Ihr könnt auch gerne FM4 schreiben, wie toll ihr das findet und dass ihr ganz noch viel mehr von uns hören
wollt. Ich wollte nur sicher gehen, dass wir das jetzt nicht für lau abgreifen oder so.
Nee. Okay, also, da gibt's schon Honorar. Also hört euch das an, wenn ihr wollt, dann hört ihr uns, auch wenn ihr das nicht sehen könnt. Und wenn ihr dann dem ORF sagt, wie toll wir sind, dann hilft uns das auch. Und ansonsten, ja, mache ich das. Du hast ja auch noch Arbeit, ich habe auch Arbeit. Ja, genau. Also ich habe weniger Arbeit als vorher, ich verdiene weniger als vorher, aber mir geht es deutlich besser als all den Leuten,
die überhaupt nichts tun können. Ich jammer auch überhaupt gar nichts. Also alles in Ordnung. Also auf meiner Seite alles in Ordnung. Florian, vielen Dank. und bis zum nächsten Mal.
Ja.
Und das Gleiche gilt auch für euch, Hörerschaft. Tschüss.
Ist nicht tot.